Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Mir ist wichtig, was die Menschen, die mich kennen, über mich denken. Ja, alles andere kann ich nicht beeinflussen, weil die kennen mich ja nicht. Die kennen mich aus dem Fernsehen. Ja, und ich glaube, wenn sie mich außerhalb des Spielfeldes kennenlernen würden oder kennenlernen dürften, dann würden sie anders denken.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, so schnell ist so eine Länderspielpause wieder vorbei und so schnell ist Kicker meets the Zone auch wieder ganz tief drin in eurem Ohr, so richtig tief.
Überhaupt nicht schnell.
Ach so,
okay. Wir haben alle Sachen, die so passieren können in einer Fußballwelt, verpasst, während du dir irgendwie die Sonne auf den Pelz hast scheinen lassen.
Ja, wir haben sie nicht verpasst, wir haben sie mitbekommen.
Ja, aber wir konnten sie nicht besprechen, wir konnten sie nicht nach außen tragen und dafür möchte ich mich entschuldigen.
Weil wir beide so Typen sind, die einfach nicht existieren können, wenn wir nicht unsere Meinung kundtun können.
Ja, ja? Die Leute haben doch auch gedacht, so, was ist denn jetzt, wie finden die das denn jetzt mit Tuchel und Nagelsmann? Und was ist denn jetzt eigentlich mit, Länderspiele waren auch, ne?
Ja, war auch, ja.
Also weiß ich überhaupt nichts mehr drüber. So viel passiert schön. Seitdem.
Also.
Auch von mir, hallo.
Ja, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Also,
ach so. Nee, das war dein liebe Leute.
Ne? Alex Schlüter am Start.
Hallo,
Benny Zander.
Sehr. Angenehm.
Herzlich willkommen. Ich bin der Mann, den Alex Schlüter schon häufiger als Host bei diesem Podcast ersetzen wollte. Aber er hat eine Maxime: Man entlässt niemanden am Telefon.
Nee. Aber wenn irgendwann Fabrizio Romano twittert, ne? Urgent, Zander raus, dann kannst du dir sicher sein, stimmt.
Könnte aber
dann habe ich es an ihn gesteckt.
Könnte aber auch um einen der zahlreichen Zander-Spieler gehen, die es in der zweiten Liga zum Beispiel gibt. Wir sind wieder da und
zweite Liga.
Genau, wir sitzen hier zum wiederholten Mal. Wir sitzen genau an dem Ort, wo wir vor ein paar Wochen mit Horst Rubesch saßen. Jetzt sitzen wir hier gerade noch alleine. Nachher werden wir hier mit Tim Walter, dem HSV-Trainer, sitzen. Da freuen wir uns schon drauf. Da gibt es einiges zu besprechen. Und jetzt.
Da vielleicht schon mal ein kleiner Vorgeschmack, damit ihr wisst,
Bonbon.
Was ihr. Ein was?
Ein Bonbon.
Natürlich, ein kleines Bonbon vorab, damit ihr wisst, worauf ihr euch da einstellen könnt. Und vor allen Dingen natürlich auch, um euch eventuell Gedanken zu nehmen, wie schon wieder jetzt HSV. Es hat einen Grund gehabt, weshalb wir mit Horst Rubesch, das sind ja dann sogar zwei Folgen geworden, wenig über die aktuelle Situation des Hamburger Sportvereins geredet haben, weil wir schon ein bisschen ahnen konnten. Wir müssen ja immer wieder auch vorausplanen, dass wir bald sehr, sehr aktuell reden können über den Hamburger Sportverein, nämlich mit dem Cheftrainer. Und das werden wir heute tun. Also wie steht es um den HSV aktuell? Wie sind die Aufstiegschancen? Was muss sich verbessern? Was ist schon richtig gut? Welchen Weg geht man? Das werdet ihr heute erfahren.
Dazu werden wir gleich mit Carlo Wild, unserem Bayern-Insider, all die verrückten Dinge, die da beim FC Bayern gerade so passieren und passiert sind. Nagelsmann, Tuchel, Maulwurf,
ich glaube, er ist der Maulwurf.
Carlo?
Hey, ich glaube es.
Naja, aber also immer wenn wir ihn hier zu Gast hatten, hat er uns ein paar Interner weitergegeben. Ja. Da hätte ja irgendeiner von denen mal hören müssen. Dann wüssten sie, wenn sie, also. Also Carlo Wild auf jeden Fall gleich, da werden wir dieses ganze Trainerthema und auch diesen Streit, Olli Kahn, wie war jetzt der genaue Ablauf und so weiter, das werden wir mit ihm noch besprechen. Aber ich würde vorschlagen, lass uns mit dem Topspiel beginnen. Da können wir vielleicht mal kurz verraten, was haben wir uns Gedanken gemacht vor dieser Folge? Oh, das Topspiel, das werden wir ja nicht unter 45 Minuten besprechen können. Da müssen wir den Walter kürzer machen. Was machen wir mit dem restlichen Bundesligaspieltag? Das Topspiel, leider aus neutraler Sicht, ist uns, was die Zeitplanung angeht, sehr entgegengekommen. Und das ist schade. Wir haben uns alle, ganz Fußball-Deutschland hat sich auf dieses Spiel gefreut. Erinner dich, was ich noch als Nagelsmann-Bayern-Trainer war, am Ende der letzten Folge gesagt habe. Ich bin mir sicher, die Bayern werden das Ding klar ziehen. Das waren noch andere Voraussetzungen. Da war Thomas Tuchel noch überhaupt nicht in Schlagdistanz. Und am Ende ist es leider dann doch zumindest erstmal auf dem Papier wieder so gekommen, dass wenn es um die Wurst geht, sind die Bayern und ist Dortmund in München Dortmund.
Und das ist dann der Part, über den wir dann trotzdem ein bisschen ausführlicher reden müssen. Es ist auch ein völlig verdienter Sieg gewesen. Patzer hin oder her. Ich glaube, es gibt zwei Wahrheiten zu dieser Partie, über die wir dann jetzt reden müssen. Punkt Nummer eins. Ja, es ist eine Partie, die leider von individuellen Fehlern geprägt wurde und deswegen sehr schnell in eine Richtung gelaufen ist. Aber Wahrheit Nummer zwei ist eben auch, dass die Bayern die sehr viel bessere Mannschaft gewesen sind, obwohl sie nicht das optimale Spiel abgeliefert haben. Das hat auch Thomas Tuchel nach dem Spiel sehr deutlich gesagt. Aber sie waren die klar bessere Mannschaft.
Aber nicht in den ersten 12 Minuten.
Sag mir aus der ersten Halbzeit mehr als eine gute Abschlussgelegenheit von Borussia Dortmund im wichtigsten Spiel des Jahres.
Stimmt, Mann. Du hast mir doch bestimmt zugehört, als ich gesagt habe, in den ersten 12 Minuten waren sie es nicht. Ich habe mir vorhin im Zug extra... Jetzt lass mich einmal meinen Punkt zu Ende machen.
Du hast mir doch eine Frage gestellt.
Ja, habe ich nicht.
Ach nee, stimmt. Ich habe dir eine Frage gestellt.
Ich habe vorhin im Zug mir nochmal dieses Spiel angeguckt und habe gesehen, und es steht hier, richtig starke erste 12 Minuten des BVB. Ich habe mitgezählt. 5 aussichtsreiche Angriffe. Ja, keiner davon ist ein klarer Abschluss. Du erinnerst dich an Reus, der von De Ligt abgegrätscht wird. Nach gefühlten 10 Sekunden hatten sie die erste Ecke und so weiter. Dortmund kommt in dieses Spiel hervorragend rein und den Bruch gibt es dann halt einfach mit diesem Aussetzer von Gregor Kobel. Aber ich finde die Anfangsphase von Borussia Dortmund, und da können wir jetzt auch mal über das Personal reden, was auf dem Feld unterwegs war, die fand ich richtig, richtig gut. Und als ich sie vorhin nochmal im Zug gesehen habe, fand ich sie sogar noch besser, als mein Eindruck nur von Samstag gewesen ist, als ich das Spiel zu Hause vom Fernseher geguckt habe.
Ist doch super, dann legen wir da schon mal ein bisschen auseinander, weil richtig, richtig gut fand ich sie auf gar keinen Fall. Also ich fand, es war die bis auf die Schlussphase dann, sehr auch durch das nachlassende Bayern-Spiel bedingt, war es die beste Phase der Dortmunder, aber trotzdem bei weitem nicht gut genug, um die Bayern richtig in die Bredouille zu bringen. Ja, diese Aktion, wo Reus von De Ligt abgegrätscht wird, war Reus, ne? Also diese De Ligt-Grätsche, das war noch das Vielversprechendste. Aber ansonsten, wenn wir da schon drüber reden müssen, dass die größte Chance, vielleicht übrigens, bis dann am Ende sehr viel mehr passiert ist, aber bis dahin die größte Chance des Spiels gewesen ist, dann zeigt das, wie harmlos Dortmund gewesen ist und wie gut die Bayern eingestellt gewesen sind.
Ich finde das, da gehe ich aber trotzdem nicht mit, weil ich finde, du kannst diese erste Viertelstunde, du musst bedenken, also das ist ein Spiel, was mit so viel Emotion, Bedeutung in allem aufgeladen ist. Alle Dortmunder wissen, was den Dortmundern in den letzten Jahren regelmäßig in der Allianz Arena passiert ist. Die Bayern haben den Trainer gewechselt. Wenn ich das alles zusammennehme, dann kann ich diese ersten 10, 12 Minuten, bis Kobel über den Ball tritt, die will ich dann einfach nicht nur an Chancen festmachen. Und wie gesagt, ich habe noch so 3, 4, zumindest im Ansatz, sehr aussichtsreiche, gut gespielte Sachen von Dortmund gesehen, auch auf dem Weg nach vorne. Sondern ich habe einfach eine sehr selbstbewusste, an sich glaubende, guten Fußball spielende Mannschaft in München gesehen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ey, die wollen deutscher Meister werden, dann kann man das vielleicht auch von ihnen erwarten, ja, wenn der Gegner vielleicht auch mit neuem Trainer, der nur 2 Trainingseinheiten hatte, verunsichert gewesen ist. Trotzdem hat mir das gefallen, was ich da gesehen habe. Wie haben sie es gespielt? Jetzt habe ich gerade schon gesagt, klar, worauf du natürlich hinaus wolltest oder was die große Frage ja war, Thomas Tuchel, der übrigens sehr, ich finde, er hat auf jeder Pressekonferenz gepunktet, er hat auch in dem Interview vorm Spiel gepunktet mit Anspannung, Nervosität ist groß. Wie hat er es gemacht? Wir haben einen klaren Linksverteidiger Alfonso Davies hinten gesehen in einer Viererkette.
Ja, und das eben auch in Ballbesitz. Gegen den Ball gab es das bei den Bayern ja immer wieder, fast ausschließlich. Aber ganz, ganz entscheidend eben auch in Ballbesitz ein tiefer Linksverteidiger und keiner, der dann zum Außenstürmer wird. Denn da war ein Coman vor ihm platziert.
Und das wäre ihm um die Ohren geflogen, wenn sie das offensiv gespielt hätten. Kimmich, Goretzka im Zentrum, Kimmich und Goretzka, einer von beiden hat immer auch versucht, konsequent wirklich die 6 zu besetzen.
Ja, ich kann dir sagen, welcher von beiden, weil das war komplett aufgeteilt, Kimmich tief, Goretzka Schlüsselspieler für das gesamte Spiel offensiver.
Genau, kommt natürlich ein bisschen auf die Situation an. Manchmal musste Goretzka da auch mal auffüllen, dann die Position.
Also ich meinte jetzt mit Ball.
Aber wichtig ist ja dann, sind ja dann auch eben die Situationen gegen den Ball, wo wir dann ja häufig genug auch Joshua Kimmich, Stichwort Nationalmannschaft, auch hier und da mal vorwirft, dass er dann da nicht so positionstreu ist.
Ja.
Wie hast du, als du auf die Aufstellung geguckt hast, auch bei Dortmund, Brandt wieder zurück, Alea vorne drin, Guerrero auch auf der 8 wieder mit dabei. Mit was für einem Grundgefühl bist du erstmal in das Spiel gegangen? Konntest du das nachvollziehen, auch dass Thomas Tuchel in der Kürze der Zeit das dann so gewählt hat, auch wie er es dann hat spielen lassen?
Na, wir müssen natürlich über eine Personalie noch reden, Leroy Sané. Den habe ich nicht in der Startaufstellung gesehen. Musiala zum Beispiel nur draußen, auch Gnabry nur draußen. Das ist wahrscheinlich vom Personal her das Besonderste gewesen. Vorne Choupo-Moting wieder drin, das sind alles Sachen, die man mittlerweile gewohnt ist.
Kobel wieder zurück.
Taktisch war das bei Bayern das Auffälligste, bei Dortmund Kobel wieder zurück nach Verletzungspause. Guerrero wieder auf der Achterposition. Kein Salih Özcan. Und ich fürchte, das war der größte Fehler in diesem Spiel aus Dortmunder Sicht. Da kann ich gleich im Detail drüber sprechen und werde dann auch wahrscheinlich nochmal daran erinnern, dass es eben diese zwei Wahrheiten gibt, dass ich das jetzt auch nicht als ein taktisch verlorenes Spiel werten will, aber dieses Spiel wäre auch ohne, und zu der Aussage stehe ich ganz klar, ohne Kobel Patzer verloren gegangen.
Ah, guck, da sind wir auseinander.
Ja.
Also das ist aber ja für den Podcast gar nicht so schlecht. Ich habe übrigens, hast du dieses Mittel mal kurz genutzt? Es gab die Thomas Tuchel-Kamera während der Partie.
Hast du wirklich? Ich habe mich gefragt, wie ist denn das Trainerleben also
als
mittlerweile?
Also als Second Screen.
Ja, ja, ne? Okay, aber das ist doch schon krass, oder? Wenn du mittlerweile als Trainer, also du wirst in allen Sachen bewertet und beobachtet und mittlerweile ist 90 Minuten der Kamera auf dich.
Aber das
und
ist
trotzdem
ja,
hast du...
Das ist ja eh, ne? Aber die wird halt nicht die ganze Zeit gezeigt. Aber was interessant war, also sehr viel Kommunikation mit seinen Co-Trainern.
Ist übrigens nicht immer. Also es ist kein Standard, sondern du kannst gucken, ob du Spieler beobachtest oder Trainer.
Genau, ja. Aber du hast als Sender immer die Wahl. Wenn du wolltest, kannst du 90 Minuten draufhalten. Thomas Dura hat in den ersten fünf Spielminuten mehr getrunken als wir im ganzen Podcast. Und die Augen, also du hast unglaublich, wie der in den ersten ein, zwei Minuten, wenn du die Augen von ihm beobachtet hast, wie die gerannt sind übers Feld, die waren überall gleichzeitig, alles gescannt. Was machen die? Wie machen sie es? Wie machen wir es? Dahin geguckt. Das war schon sehr interessant mal zu sehen.
Ja, dann lass uns da ein bisschen tiefer reingehen, was er sich überlegt hat, denn er hat sich mehr überlegt, als man vielleicht hätte denken können. Und das, glaube ich, wird bislang noch gar nicht so sehr erwähnt, weil der Tenor eher ist, ja, er hat es wieder ein bisschen einfacher gehalten, aber einfach halten wäre ja auch gewesen, einfach das Nagelsmann-Ding weiterzuspielen. Weißt du, was ich meine? Also er hat schon sehr klar was verändert. Da ist der Linksverteidiger eine Sache. Was sich daraus ergibt, kann ich gleich noch erwähnen. Aber natürlich auch ein großes Thema. Und ich glaube, dass, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Das ist nämlich das, was du meiner Meinung nach überinterpretierst. Ein Mittelfeldpressing. Also sehr viel Mittelfeldpressing. Weshalb Dortmund eben auch gerade in der Anfangsphase, als die Bayern auch noch nervös gewesen sind, das muss man ganz klar sagen, Ballbesitz hatte und dann gib ihnen halt den Ball und
aber das war halt kein toter Ballbesitz nur in der eigenen Hälfte. Das ist das, ne? Also in den
aber es war auch nicht, ich finde auch, er war nicht so lebendig, wie du ihn gesehen hast.
Es bedingt sich ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht würdest du es, wenn wir können ja mal das Experiment machen, vielleicht guckst du dir die Anfangsphase nochmal an. Also es würde mich interessieren, ob du vielleicht auch einen zweiten Eindruck bekommst, weil ich habe es auch nicht ganz so wahrgenommen am Samstag, wie ich es dann jetzt vorhin im Zug nochmal wirklich konzentriert drauf geguckt. Und ich fand halt, dass sie diese Nervosität der Bayern, die definitiv zu spüren war, diese vielen Ballverluste, die dieses ganze Spiel über durchgezogen haben, also sie haben ihren Ballbesitz auch nicht nur in der eigenen Kette hinten gehabt, sondern sie haben sich da auch gut durchgespielt. Seitenverlagerungen waren dabei. Die waren echt selbstbewusst. Die sind gut aufgetreten in den ersten Minuten.
Ich verspreche, ich schaue es dir nochmal an. Ich schaue es mir nochmal an.
Vielleicht einmal trotzdem unterschiedlich.
Ich habe das Spiel noch ein zweites Mal komplett gesehen, weil ich aber vor allen Dingen auf dieses entscheidende taktische Element von Tuchel achten wollte. Aber vielleicht habe ich auch zu sehr aus der Sicht geschaut. Insofern gucke ich auf jeden Fall diese erste Viertelstunde nochmal. Was haben die Bayern gemacht? Vier hinten ist ein bisschen was Neues, weil Davis eben nicht vorne mit reingeht, haben wir euch schon erklärt. Stattdessen Coman auf links und Sané auf rechts sehr, sehr breit, also wirklich enorm breite Flügel. Das gibt es ja mittlerweile im modernen Fußball auch ganz anders, aber die waren sehr breit, konnten da eben auch stehen, weil Davis nicht ständig von hinten dem Coman zum Beispiel auf links auf die Füße läuft. Und dann gab es noch eine ganz entscheidende Sache, weil jetzt stellt euch das mal vor, da hinten, ihr müsst ja auch immer gucken, was macht das mit dem Gegner. Da hinten sind vier, vor allen Dingen ein Davis, der das anders spielt, als man das eigentlich kennt. Dann gibt es ganz breite. Dann gibt es einen Kimmich, der Quarterback-mäßig wie in den letzten Monaten der Mann war, der zentral die Position in Ballbesitz hält. Und der Schlüssel, ich habe schon gesagt, war die Positionierung von Leon Goretzka, die Dortmund enorme Probleme gemacht hat. Denn der hat eher auf Zehner gespielt als auf Sechser oder Achter und hat damit auch an der Seite von Müller, das ist ja auch noch eine Personalie, ne? Kein Musiala, sondern Müller, Sané haben wir schon gesagt, und der hat vor allen Dingen Emre Can vor ganz, ganz große Probleme gestellt. Das wurde über weite Strecken dann noch gut kaschiert, ne? Deswegen gab es kein ganz frühes 1-0, 2-0, 3-0 über diese Situation rausgespielt. Aber was ist passiert? Emre Can, und wir haben das, glaube ich, im Podcast, ich habe es in der Live-Sendung mal in der Vorberichterstattung als Thema gehabt, aber wir haben es hier auch besprochen.
Emre Can als alleiniger Sechser, einer, der ja jetzt auch für diesen Umschwung bei Dortmund steht, weil er da so viel Stabilität reingebracht hat, eine Sache, die Özcan so nicht hinbekommen hat.
Auch in der Nazio guten Eindruck.
In der Nationalelf auch einer der Gewinner jetzt gewesen, Emre Can. Aber er hat permanent das Problem gehabt, dass neben ihm ein Müller war und auf der anderen Seite ein Goretzka. Und vor ihm Bellingham und Özcan in zu wenigen Momenten.
Nee, Guerrero.
Guerrero, Entschuldigung. Weil Guerrero eben auch der offensiver Denkende als Özcan ist. Deswegen komme ich da gerade drauf. Zu wenig erkannt haben, oh, ich muss da jetzt gerade hinten mit reinkippen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich finde, vor allen Dingen in den Pressing-Situationen überhaupt nichts entstanden ist. Also da haben sie sich so spielerisch draus befreit mit genau diesen Räumen, die sie gefunden haben, die Bayern. Und ein ganz wichtiger Punkt dieser extrem breiten Positionierung auch im Konter. Sie haben das noch gar nicht in den ersten 15 Minuten, aber dann, als sie klarer in Führung waren, Dortmund unglaubliche Probleme im Konter gemacht. Ist schon interessant und das ist natürlich auch verbunden mit diesem Mittelfeldpressing, also sich auch absichtlich mal ein bisschen zurückziehen, weil das sagt man normalerweise nicht über die Bayern. Aber sie haben in Konteraktionen somit die stärksten Aktionen gehabt. Und wenn ihr euch jetzt genau mal anschauen wollt, was dieses taktische Element gewesen ist, schau dir nochmal genau das Tor an. Das ist für das Tor absolut unentscheidend, denn da ist es einfach ein klarer Patzer vom Keeper. Aber in dem Moment, wenn Upamecano diesen Ball nach vorne spielt, da sieht man, wenn er da mal einen kurzen Stopp macht, da sieht man perfekt diese Aufteilung von Bayern. Ne? Genau. Ja, ja. Weil da hat Emre Can genau diese Probleme. Links ist Müller, oder ich glaube links ist Goretzka, rechts Müller, kann auch andersrum gewesen sein. Und die beiden anderen Mittelfeldspieler zentral bei Dortmund sind halt offensiver, aber in einem in dem Moment dann leeren Raum. Und der Ball kommt dann durch. Und wie gesagt, ist nicht entscheidend gewesen für dieses Gegentor. Aber hat gezeigt, weshalb die Bayern die Kontrolle gewonnen haben. Und auch nach diesem Patzer, ich weiß nicht, wie ausführlich wir darüber reden müssen, weil relativ klar ist, er geht raus. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er den einfach in 16er rollen lässt und ihn dann in die Hand nimmt.
Wobei, wer läuft ihn an? Ich glaube, Sané, ja? Der ist schon relativ nah dran. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich glaube, er kann ihn nicht einfach in den 16er rollen lassen, weil dann ist eventuell Sané vor ihm am Ball. Ja. Also ich verstehe den Hintergedanken
zumindest. Er hat auch selber gesagt, dass das schon die richtige Entscheidung gewesen ist. Ja. Und dann ist halt klar, muss sein Ball einfach
besser treffen. Also alle waren sich danach einig. Edin Terzic, das ist das beste Zitat, um es zusammenzufassen. Ohne Gregor wären wir nicht als Tabellenführer hierher gefahren, weil der in dieser Saison der beste Bundesliga-Keeper ist. Und dann hast du vor ein paar Wochen ja bei uns hier im Podcast zu hören gewesen, hört euch die Folge gerne nochmal an, mit ihm auch genau darüber gesprochen, wie geht er mit Patzern um. Ich habe das auch nochmal bei Twitter als Video rausgepackt. Zitat, es wird passieren, man weiß nicht, wann es kommt, es ist ein Scheißgefühl, er arbeitet mit jemandem zusammen und natürlich hat das Spiel in eine ganz andere Richtung geschoben, aber weil die Bayern dann eben auch direkt gierig dann danach weitergemacht haben. Ne? 2-0 Müller nach einer Ecke, De Ligt schraubt sich hoch, Schlotterbeck lässt sich von einer einfachen, ich gehe auf einen kurzen Pfosten, gehe ich doch nicht Bewegung, einmal kurz rausnehmen. De Ligt kommt zum Kopfball und Müller macht ein Müller-Tor. Ich weiß nicht, ob es der Bauchnabel war oder was auch immer. Aber
ja, weiß er selber nicht so genau, ist ihm wahrscheinlich auch egal. Davor übrigens, vor diesem 2-0 schon zwei gute Goretzka-Chancen, ja. Wo er wirklich dann auch wenn dieses Taktische nicht zu groß gemacht werden soll in diesem Spiel, aber wo er aus diesen Positionen heraus, weil Dortmund da diese Probleme gehabt hat, dann Chancen kreiert.
Vor der Ecke verliert Julian Brandt, der wieder zurück ist, den Ball und er verliert dann halt auch Thomas Müller aus den Augen. Ne? Das muss man dazu sagen. Dann ist es das 2-0 und beim 3-0 verliert Ryerson auf der linken Seite gegen Pavard den Ball, der ihn unter Druck setzt, wo aber Terzic nach dem Spiel auch gesagt hat, ja, das ist schon auch sein Fehler, kann das Ding auch schlagen, aber er hat auch hatte eine einzige Option, wo er den Ball hätte hinspielen können, dort auf der Außenbahn und ist quasi schon gefangen in dem Moment, wo der Ball zu ihm kommt.
Ja, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Findest du das auch?
Also ich finde, er hat zwei Optionen. Es gibt, glaube ich, einen Pass, den er spielen kann oder er kann langschlagen.
Genau.
Das sind zwei Optionen.
Ja, und ich finde, das ist jetzt, wäre natürlich besser gewesen, wenn er drei oder vier Optionen hat, aber ich finde, das ist gegen die Bayern jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe nämlich dann auch gedacht, Edin Terzic hat so schön gesagt, das haben wir auch gegen Paris beobachtet, dass die das nicht gut gemacht haben, dass häufig dann zu wenig Unterstützung war, wenn die Bayern so krass beim Pressing auf einer Seite überladen und da war es eben diese linke Seite. Ich finde, er hat eine Lösung. In der Mitte wäre was gewesen und der Ball lang wäre natürlich auch immer noch der Löscher.
Du kannst den Trainer auch verstehen, dass er sagt, mir wäre es lieber, hätte mehr Lösungen gehabt. Er hätte mehr Optionen gehabt, die ihm helfen. Ne?
Ich glaube aber, gegen Bayern ist Prio 1 und Thema Nummer 1 eben die wenigen Lösungen, die sich bieten, dann auch schnell zu finden. Weil das Spiel halt schneller wird, wenn du gegen den FC Bayern spielst. Und Thema Nummer 2 ist eben, möglichst viele Lösungen herzustellen, zu suchen. Aber in dem Moment hat er Prio 1 nicht
Und Thema 3, Fehlerminimierung. Und im Endeffekt bei allen drei Toren haben die Dortmunder Riesenaktien drin. Bei dem Ding siehst du dann auch, wie schnell es geht. Sané zieht das Tempo an, schließt dann ab, auch unbedrängt mehr oder weniger, muss man dazu sagen. Kobel wehrt ihn so schräg nach vorne ab, nicht komplett gerade nach vorne, aber auch nicht ganz zur Seite. Dann reden wir aber auch wieder über ein Thema, was mir in diesem Spiel da extrem oft aufgefallen ist. Was ist denn mit den Defensivspielern oder mit den in dem Moment defensiv hätten denken müssen den Spielern los? Gab es in einigen Spielen, unter anderem bei mir, bei meiner Partie, wo ich vor Ort war, Frankfurt-Bochum auch. Keiner rechnet offenbar mehr damit, dass Torhüter Bälle abprallen lassen. Es laufen immer nur noch die Offensivspieler durch. Es gab ein Tor in Frankfurt, was so gefallen ist. Bei Leipzig gab es ein Tor. Und hier auch, weil Müller durchläuft. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer nicht mit durchgelaufen ist. Ich glaube, Can.
Emre Can, ja.
Ne? Das ist etwas, was mir gehäuft aufgefallen ist an diesem Bundesligaspiel. Da ist auch nicht einfach für den Verteidiger, ja, weil er auch so halb den Schuss im Blick haben muss.
Naja, und du hast natürlich auch eine andere Bewegungsrichtung, weil du irgendwann natürlich auch sagst, wir müssen die Höhe halten. Ne? Also muss er besser mit hin, aber ein bisschen Vorteil hast du natürlich als Stürmer immer.
Ja, ja. Dann muss Schlotterbeck sogar kurz vor Pause noch verletzungsbedingt raus. Hummels kommt rein. Und
gab dann übrigens die Umstellung von Edin Terzic. Also er hat das dann erkannt, da stand es eben, weil es aber so schnell passiert ist, direkt nach dem 0-3 dann Umstellung auf 4-2-3-1. Das heißt, also da hat er dann gesehen, okay, irgendwie braucht der Can da in der Mitte Unterstützung und Guerrero ist tiefer gekommen. Da war dann Bellingham auf der zentralen Position ausschließlich noch gegen Kimmich und Emre Can hat Guerrero an die Seite bekommen.
Wer weiß, vielleicht würden wir heute über ein ganz anderes Spiel nochmal sprechen, wenn Alea kurz nach Wiederbeginn da irgendwie den Fuß noch so rankriegt, dass er das 1-3 macht und gefühlt 10 Sekunden später zappelt der Ball auf der anderen Seite im Netz, Coman 4-0. Und dann ja, Can nochmal vom Elfmeterpunkt 1-4, malen ganz hinten raus 2-4, aber natürlich ist das Spiel tot mit dem 4-0 für den FC Bayern. Und das war eine gnadenlose Leistung unterm neuen Trainer. Es haben alle Bayern danach darauf hingewiesen, Tuchel, Kimmich, wir wollten dominanter sein, sie wollten höher pressen, sie wollten nicht so viele Bälle verlieren, sie wollten nicht so wild spielen. Und trotzdem gewinnen sie dieses vielleicht vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft am Ende deutlich. Und da bin ich ja bei dir, sie gewinnen es auch vollkommen verdient.
Ja, weil das hätte ich jetzt schon nochmal nachfragen wollen. Du sagst, dass...
Ich habe nur über die Anfangsphase gesprochen.
Ja, aber du gehst nicht mit, dass Bayern dieses Spiel auch ohne den Kobelpatzer gewinnt?
Bin ich mir nicht so sicher, nein.
Okay, weil da bin ich völlig anderer Meinung. Das Spiel, was dann, also das war ja kein, und wir hauen die jetzt komplett aus dem Stadion und pressen die hinten rein, aber es war so wenig von Dortmund. Also es war Kontrolle auf diese vielleicht ja in Zukunft eigene Tuchel-Art und Weise, indem man eben im richtigen Moment auch defensiver steht, also höher pressen, ja, aber eben in den richtigen Momenten, ansonsten eben auch mal aus dem Mittelfeld-Pressing die Räume entstehen lassen. Wie gesagt, diese breiten Flügel, das vierte Tor war dann ja auch prädestiniert, erst über den rechten Flügel, dann auf den linken Flügel, also die haben so viele 1-gegen-1-Situationen herstellen lassen. Das Thema hatten wir vor einigen Wochen mal, die du halt gegen den FC Bayern einfach nicht haben darfst. Und da war noch, erinnere dich vielleicht, in der ersten Halbzeit gab es auch eine Kontersituation, die verpufft dann so ein bisschen, die finde ich aber viel, viel größer als Gelegenheit, als alles, was von Dortmund kam. Da spielt Müller ganz unsauber Coman links ins Abseits an. Also es gibt einen Konter und eigentlich muss Müller gleich durchlassen auf Coman, ja, dann ist er alleine vorm Tor. Ja, ja. Also er muss nur weggehen, dann ist er schon allein vorm Tor und dann können sie es immer noch besser ausspielen. Ne? Und solche Situationen, die werden dann auch, ja, ist dann halt abseits gewesen, aber das ist eine Riesenchance und Dortmund ist komplett blank gespielt in dem Moment.
Hast du komplett recht, aber ich kann es nicht losgelöst vom Spielfilm machen. Und wenn du die erste Nackenschelle kriegst und wenn du kurz später auch noch aus einer Standard die zweite Nackenschelle kriegst, ich glaube, dass die Terzic noch mehr ärgert als das Ding von Kobel, ja. Weil dieses 2-0 so brutal ist, dass du aus einem Eckstoß dann auch noch dir direkt den nächsten fängst. Ich kann es davon nicht loslösen.
Aber ist das nicht der Moment, wo man dann am klarsten sagen muss, das ist der Unterschied? Also wenn dir den Patzer kann ich auch absolut verzeihen, aber du darfst nicht als Dortmund sagen, naja, dann kriegst du einen Patzer und dann kriegst du halt ein Standardgegentor, das kann immer passieren. Nee, es passiert ja halt im wichtigsten Spiel der Saison. Da ja, machen das, die Bayern und das ist nicht
da
die Riesenqualität von
da
Bayern. Ne? Das
dir.
Ist sogar ein Thema gewesen, dass sie nach Ecken effizienter sein müssen, dass sie gefährlicher sein müssen. Und dann kriegst du halt nicht genau in dem Spiel. Aber die Bayern sind die Bayern, weil sie in genau dem Spiel dann dieses Kopfball-Duell gewinnen und Müller mit welchem Körperteil auch immer das Ding dann
wieder da bin ich wieder bei dir. Das ist tatsächlich etwas, was einfach sie über die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Man hat ja gesehen, was das für Resultate waren, wenn Dortmund in München zu Gast war in den letzten Jahren. Ja? Immer wenn es drauf ankam, auch wenn es eng war, wenn es vielleicht in eine gewisse Richtung eine Tendenz geben konnte, waren die Bayern am Ende Sieger. Das war in dem Fall auch wieder Der fand interessant, was Tuchel nach dem Spiel noch so gesagt hat. Zitat, wir werden versuchen, klare Prinzipien zu integrieren. Wir wollen versuchen, jeden Spieler auf die Position zu kriegen, auf der er sich am wohlsten fühlt. Dass man natürlich sofort schon, was man alles da so reininterpretieren kann. Ne? Mit welchen Spielern hat er wie gesprochen? Wie hat er das auch gesehen? Haben aus seiner Sicht zu viele Spieler unter Nagelsmann irgendwo gespielt, wo sie sich vielleicht nicht wohlfühlen? Oder haben sie ihm das gefeedbackt, dass es so gewesen ist? Ja? Steckte ringsrum das Spiel auch eine Menge drin in bestimmten Aussagen.
Ja, wobei man da auch nicht überinterpretieren darf. Ne? Also wie viele Spieler fallen dir denn ein, wo das der Fall sein könnte?
Ich habe ja keine Ahnung, was, also ich kann mir nur vor, also Thomas Tuchel sieht ja Fußball auf seine eigene Art und Weise, so, und auch auf eine andere Art und Weise, als Julian Nagelsmann das sieht. Der muss sich übrigens, also wie muss der sich gefühlt haben, als er zu Hause gesehen hat, wie Kobe über den Ball tritt? Ja, das kann ihm auch passieren, wenn er noch Bayern-Trainer ist. Kommen wir gleich zu. Und dann ist halt eine Frage, das möchte ich ja auch gleich unter anderem Carlo hinschmeißen. Was könnte denn eventuell für Spieler gewesen sein, die halt auch, also es gibt ein paar, die haben sich pro Nagelsmann positioniert. Es gibt aber auch ein paar, die haben sich noch gar nicht positioniert zu Julian Nagelsmann.
Und es gab definitiv Spieler, mit denen es Probleme gegeben hat. Ja. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, während Benny Zander an den Stränden dieser Welt gelegen hat.
Das hatte man auch davor ja schon.
Ja, aber dann lass es doch Carlo anrufen.
Dann, na gut. Meine
Güte.
Ja, dann
machen wir das. Wenn es uns jemand sagen kann, dann er oder Fabrizio Romano. Die Nummer habe ich aber dooferweise gerade nicht da. Also Leute, wir haben nicht viele Nummern in unserem Telefonbuch, auf die ihr neidisch sein könnt, aber auf diese hier könnt ihr definitiv neidisch sein. Carlo Wild ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Ich stehe im Telefonbuch übrigens, glaube ich. Nee, neuerdings bin ich gelöscht, ich weiß gar nicht, aber Handy habe ich auch noch.
Das macht es für uns natürlich exklusiver.
Aber ich bin gelöscht, ohne dass ich es wusste.
Und du hast eine Telefonbuchsperre, was hast du dir da geleistet?
Nee, das ist da selbst gekommen, ich weiß nicht, woher das kommt.
Dann sind
meine
wir
Frau schaut neulich mal nach und sagt, du, wir stehen gar nicht mehr im Telefonbuch. Ich sage, ja, wir haben uns schon gelöscht.
Dann sind wir ja umso glücklicher, dass wir deinen Kontakt noch haben, Carlo, und dass du jetzt Zeit hast mit uns über, ja, ich weiß nicht, angeblich war bei den Bayern irgendwas los in letzter Zeit. Weiß auch nicht so genau.
Ja, vielleicht mal damit angefangen, dass du ja doch noch mal ein bisschen näher dran bist. Also viele waren sehr überrascht von dem, was da passiert ist. Ach huch, die trennen sich von Julian Nagelsmann. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wie überrascht eigentlich Julian Nagelsmann selbst gewesen ist, aber wie war es bei dir? Wann hast du denn davon gehört? Wann hast du es zum ersten Mal so ein bisschen brodeln, hören, gefühlt, dass da tatsächlich was in der Richtung passieren könnte?
Am Mittwochnachmittag, ich stand auf dem Bahnsteig, es war so 15.15 Uhr, da hat mich ein Kollege angerufen und hat gesagt, dass er da was grummeln hört. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, ich habe vor Leverkusen noch mal mit Uli Hoeneß gesprochen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, haben wir halt so, wie man von, wenn man sich 30 Jahre kennt, von Mensch zu Mensch spricht. Dann habe ich zu Hoeneß gesagt, Herr Hoeneß, wissen Sie was, es geht mich zwar nichts an, aber jetzt meine private Meinung, ich hätte Nagelsmann schon nach dem Spiel in Gladbach rausschmeißen müssen. Er sagte, wieso? Und er sagte, was er da aufgestellt hat, damals mit Gravenberg und Blind, und dann kam ja die rote Karte für Upamecano, und was er dann ausgewechselt hat, Müller, das war ja völlig seltsam. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, Sie sind sehr streng zu Nagelsmann, ich weiß. Habe ich gesagt, ja, vielleicht überziehe ich auch, aber ihr habt ja jetzt noch Spiele. Und ich habe auch damals gesagt, dass ich erwarte, dass sie gegen Paris gewinnen. Und Paris ist für mich, vielleicht kommen wir dann auch noch drauf, kein Gradmesser gewesen. Weil Paris ist keine Topmannschaft. Der Gradmesser, der kommt jetzt. Ja, und dann kam natürlich die Nummer in Leverkusen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir diese Nagelsmann-Entlassung nochmal bewerten wollen, ich finde, absolut richtig. War aus meiner Sicht überfällig und nicht zu spät. Da ist so viel zusammengekommen auf dem Platz bzw. mit der Mannschaft und dann auch außerhalb im ganzen Umfeld, was da alles gewesen ist. Ich habe mir neulich mal, das war dann nach Leverkusen, weiß ich auch noch, da war ich beim Laufen und dann habe ich mir gedacht, wie lange kann sich der FC Bayern eigentlich noch den Nagelsmann leisten? Oh, nicht, dass ich es gewusst hätte, aber ich habe mir es halt so gedacht, früher waren Gentlemen und Grand Seigneurs des Fußballs, Hitzfeld, Heinkes, auch Trapattoni, auch Ancelotti, Guardiola auch auf seine Art und jetzt hatten sie einfach einen viel zu jungen, ich habe ja mal geschrieben Azubi und ich finde, es hat sich, ohne dass ich jetzt der Klugscheißer schlechthin bin, bewahrheitet. Diese Nummer Bayern München war für Nagelsmann in dieser Lebensphase viel zu früh.
Über wen ist er dann aber am Ende aus deiner Sicht gestolpert? Weil es gibt ja ein paar Spieler, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, die haben ihn, die haben gesagt, was haben eigentlich Brazo Salihamidžić widersprochen. Der hat auf der Pressekonferenz gesagt, die Konstellation mit der Mannschaft hat nicht mehr gepasst. Das hat er, glaube ich, 17 Mal auf dieser Pressekonferenz gesagt.
Ja, ja.
Und Kimmich und Goretzka haben da so ein bisschen andere Töne angeschlagen. Jetzt sieht man aber auch, und auch wenn man zum Beispiel Thomas Müller gehört hat, nach dem Spiel gegen Dortmund, da gab es keinen auf Social Media Tschüss Trainer und so weiter und so fort. Also scheint es ja für mich, ich interpretiere da rein, ist es dann eher die Kategorie Müller, und natürlich müssen wir dann auch über Manuel Neuer reden, über die er dann vielleicht am Ende gestolpert ist.
Mit Sicherheit, also ist jetzt vielleicht eine billige Antwort für euch, aber er ist zuallererst über sich selbst gestolpert. Das hat sich doch über eineinhalb Jahre hingezogen, finde ich. Die ganzen Nummern jetzt auch mit, wenn wir jetzt zuletzt diese Gnabry-Geschichte nehmen, Nagelsmann war sauer oder der Verein war sauer, dass der zur Fashion Week ging. Ja, jetzt frage ich euch, weil jetzt sind sie auch in Leipzig. Der FC Bayern beginnt die Saison, die Rückrunde in Leipzig, Freitagabend. Samstag ist Auslaufen, Dienstag ist das Spiel gegen Köln. Und am Sonntag ist frei. Da gab es auch in der Mannschaft und im Trainerstab Diskussionen, warum da frei ist. Wenn es keine komplette Lüge ist, weil Nagelsmann war halt an dem Sonntag auch Skifahren oder beim Skifahren auf der Streife in Kitzbühel. Und das sind natürlich Sachen, die gehen einfach nicht. Oder auch diese Aufstellungsgeschichten, diese ständige Hin- und Hergeschiebe. Müller, dann war Müller wieder drin, dann fliegt er raus und dann ist er unverzichtbar. Das nehmen doch Spieler, die einen Trainer ernst nehmen, nicht mehr hin. Die schmunzeln doch. Soll mir doch keiner erzählen, dass Neuer oder Müller den Julian Nagelsmann noch voll ins Ernst genommen haben. Die Nummer dann natürlich mit der Trainerentlassung, es hieß ja angeblich, Tapalovic, der Torwarttrainer, der Geschasste, habe Sachen an gewisse Medien durchgesteckt. Also eins ist sicher, Tapalovic, der wenn zu dir, und ich habe den jetzt die ganze Zeit bei Bayern erlebt, wenn der zu dir Grüß Gott oder Guten Morgen gesagt hat am Montag, dann hat der für vier Wochen dir alles erzählt, weil der nichts rausgelassen hat. Also ich habe den verschwiegen, schlimmer Vergleich, wie ein Grab erlebt. Wir haben mal eine schöne Geschichte über Hansi Flick, mit dem er ganz nah war, gemacht. Und dann habe ich von allen Co-Trainern und Leuten, die im Staff des FC Bayern waren, Quotes eingeholt, Urteil zu Flick. Also es war ja nur positiv. Aber bevor wir die zwei Sätze von Tapalovic hatten, da hätte ich möglicherweise beim Papst auch irgendwie eine Antwort bekommen. Und ich will damit sagen, dieser Typ ist höchst vorsichtig. Und ich glaube nie und nimmer, man darf es im Fußball zwar nie sich zu weit rauslehnen, aber dass der was verraten hätte. Und so kam eins zum anderen. Und auch diese ganze Selbstinszenierung mit Motorrad oder Auto oder
Longboard.
Longboard, genau, du sagst es, zum Training zu kommen. Und dann ist dann immer gleich eine Zeitung da und hat das Foto. Also I'm sorry. Beim FC Bayern ist eines klar, da hast du als Trainer so viel Bühne, zwei oder dreimal die Woche darfst, / musst du zur Pressekonferenz, und da kannst du immer deine ganzen Ansichten der Welt mitteilen und vor allen Dingen über Fußball. Da hast du überhaupt keinen Bedarf, dass du dich noch besonders inszenierst. Aber da sind wir doch wieder beim jungen Trainer. Er ist einfach zu jung gewesen. Wir können in 20 Jahren, ich werde dann wahrscheinlich nicht mehr so sprechen können, aber ihr seid dann auch dabei, da ist der mit Sicherheit wieder ein heißer Kandidat für Bayern München. Weil als Trainer ist ja der schon heiß. Aber ich finde, er hat auch, ich habe neulich mit dem Berater eines Spielers gesprochen, der den Nagelsmann dann auch positiv dargestellt hat. Dann sage ich, erklär mir doch bitte mal, warum Nagelsmann solche Aufstellungen und solche Auswechslungen getätigt hat. Tja, da gibt es dann auch keine Antwort.
Hast du für uns, also weißt du mehr zu diesem zeitlichen Ablauf, über den jetzt gestritten wird? Olli Kahn behauptet etwas, Lothar Matthäus hält dagegen, die Berateragentur von Nagelsmann meldet sich zu Wort und sagt, so wie der Kahn das sagt, mit von vermeintlicher Kontaktaufnahme, stimmt gar nicht, wir haben aus den sozialen Medien Gerüchte gehört und mussten dann den Brazzo selber anrufen. Weißt du dazu Genaueres?
Also ich finde schon bemerkenswert, dass die Berateragentur von Nagelsmann jetzt auftritt. Die hätten sich mal besser vorher um ihren Klienten gekümmert, weil wenn ich einen jungen Trainer beim FC Bayern München platziere, und das ist ja dann schon eine gute Tat für den Trainer, dann muss ich den auch entsprechend vorbereiten. Und ein Julian Nagelsmann hätte vom FC Bayern geführt werden müssen, in der Zeit, als dann die Kimmich-Geschichte war, wir wissen ja alles, wo Nagelsmann immer alleine im Wind stand, weil auch Kahn und Salihamidžić eher beredt geschwiegen haben. Aber da, finde ich, hätte auch die Agentur den Nagelsmann führen müssen.
Aber weißt du trotzdem was zu diesem zeitlichen Ablauf?
Ja, ich komme schon. Und Es gibt auch sehr gut informierte Leute, die meinen, dass Kontakt, also der scharfe Kontakt jetzt, oder der unmittelbare natürlich nicht, aber dass es einen Kontakt zwischen Tuchel und Bayern München schon immer gegeben habe, seitdem damals die Nummer mit Rummenigge bzw. Hoeneß und der den Heinkes halten wollte, nicht geklappt hat. Dienstag, ich meine, das müssen wir glauben. Und wenn jetzt der eine sagt, du hast gelogen oder der hat gelogen, Lothar hat es ja mittlerweile relativiert. Also eins ist klar, das wisst ihr, das weiß ich, im Fußballgeschäft wird viel oder immer wieder mal gelogen. Und oft sind es auch Notlügen, weil ich habe manchmal sogar Verständnis, mich haben auch schon Leute hingehalten, die ich lange kenne und die ich hochschätze und da wird nie was bleiben. Manchmal müssen die Leute halt auch gewisse Informationen zurückhalten. Aber eins ist klar, ich habe letzte Woche mit Hoeneß gesprochen, auch das, was jetzt heute bei uns und gestern veröffentlicht wurde. Hoeneß ist ganz klar der Meinung, Nagelsmann hätte seinen Rauswurf möglicherweise oder höchstwahrscheinlich verhindern können, wenn er an diesem Wochenende nach Leverkusen nicht beim Skifahren gewesen wäre, sondern halt beim FC Bayern auf der Matte gestanden hätte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn unsere Chefs mit uns sprechen wollen, dann sagen sie halt, und das hätte halt Oliver Kahn und Salihamidzic machen müssen am Sonntag nach Leverkusen. Du Julian, wir haben jetzt schon wieder verloren. Morgen 10 Uhr Termin und jetzt sprechen wir mal über die ganze Nummer. Und wir hätten vielleicht auch Montagmorgen um 8 anrufen können oder um 7. Dass der da wenig Sensibilität gezeigt hat, Nagelsmann, da zum Skifahren zu gehen, das ist unbestritten. Wobei Louis van Gaal, wenn da Länderspielpausen waren, der war auch eine Woche weg. Okay, anderes Standing, anderes Kaliber, anderer Trainer. Aber das war natürlich nicht besonders feinfühlig vom vormaligen Cheftrainer Julian Nagelsmann.
Aber Carlo,
und jetzt so zur Ablauf, alles wollte ich ja wissen. Also Dienstag gab es ja dann, am Montag gab es die scharfe Analyse und Kahn und Salihamidzic haben sich offenbar, so hört man, da schön in Rage geredet, halt die ganze Lage. Weiß man ja, wenn man Fußball redet, dann emotionalisiert man sich ja. Und dann kam eben Tuchel. Ist der da? Der lebt in München? Haben sie den angerufen? Haben den erreicht? Und der war ja, wie er überall erzählt hat, anfangs ziemlich perplex sofort. Und dann hat er kurz überlegt, ein paar Sekunden anscheinend, hat gesagt, dann machen wir es halt. Und dann sind dann ja noch zwei Tage mit diesem Meinking, mit dem Berater Tuchels, die Verhandlungen gelaufen. Und da hätte man natürlich schon, wobei ich sage euch eines, ich habe auch schon Trainer in der Bayernliga, wo ich Manager war oder sowas ähnliches, Manager-Darsteller entlassen. Es ist immer schwierig, da die optimalen Zeitabläufe zu kriegen und es sickert halt immer irgendwas durch. Und da würde ich denen keinen Vorwurf machen. Das ist verdammt schwierig. Aber dann ihn erst am Freitag, als es dann in jedem Medium gestanden hat, dass es passiert, den dann vorfahren zu lassen und sagen, du, lieber Julian, das war es, das war natürlich dann schon verdammt spät.
Ja, also ihn dann auch noch antanzen zu lassen und quasi also links und rechts die Positionen der Fotografen noch verteilen zu können und zu sagen, so, und jetzt kommt er zu seinem Entlassungsgespräch, ist das Unglückste, was man so haben kann. Wenn ich ehrlich bin, da hätte ich mir noch ein bisschen klarere Selbstkritik der Bayern-Bosse auch gewünscht, so sehr es dann eben sicherlich auch ein Verschulden von anderen Personen ist. Da bin ich übrigens bei einer Sache, die ich immer noch nicht verstanden habe. Wer steckt denn diese Information an Fabrizio Romano durch? Wenn die Bayern sagen, wir waren es nicht, sondern die andere Seite, wer ist denn die andere Seite? Ist das dann das Tuchel-Lager? Dann hätte man ja schon das erste Problem mit Thomas Tuchel. Viel mehr Seiten kann es doch da gar nicht geben. Wie kommt dieser Mensch an diese Information?
Also es gibt eine Spur, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dann ins Gefängnis komme oder eine Anklage bekomme, wenn ich die jetzt öffentlich erzählen würde. Aber es gibt nicht nur den einen Vertreter Tuchels, also Tuchel selbst und dieser, die waren es mit Sicherheit nicht, aber es gab offenbar noch, wenn heute ein Trainer oder ein Spieler auf dem Markt ist, dann hängen sich ja verschiedene Berater oft mit dran. Und angeblich gab es da noch jemanden, der den Auftrag hatte, vielleicht hier oder dort was zu suchen. Und der hat dann offenbar erfahren, dass Tuchel nicht da und dorthin will, sondern zum FC Bayern will. Und dann, ich sah ganz dick und fett geschrieben, angeblich. Und dann hat jener gesagt, okay, dann sage ich halt jetzt diesem Fabrizio sonst wie, und da wurde es durchgestochen. Aber ich sage, es gibt da keinen Beweis und ich habe das auch nicht verifizieren können und deswegen muss man da auch höchst vorsichtig sein. Altugel wäre ja verrückt, wenn er da ja, eben, irgendwie ja sagt, du, jetzt sag mal, ich glaube gar nicht, dass der den Typen groß kennt.
Ja. Also eine Sache muss man schon dazu sagen, weil du es gerade gesagt hast, Oliver Kahn hat, glaube ich, vor dem Spiel gegen Dortmund einmal klar gesagt, das war eine Katastrophe, wie das alles gelaufen ist.
Okay, ja, ja, stimmt.
Das, hat er wirklich gesagt.
Dann ist gut, dass wir das auch nochmal deutlich machen, ja. Habe ich dann eventuell überhört.
Aber wie gesagt, es ist alles, es wird ja so viel getuschelt. Es wird ja auch so viel getuschelt, woher dieses, wenn wir jetzt, weil wir gerade über Nagelsmann gesprochen haben, dieses Ding hernehmen mit dieser Taktik da, diese Belanglosigkeiten. Das war zum Beispiel...
Die aus der Kabine rausging, meinst
ja,
du, ne?
Ein Riesenfehler von Nagelsmann, diese Nummer so hoch zu hängen. Bei der ersten Pressekonferenz an dem Freitag, nachdem es rauskam, da sage ich, Leute, wir haben das Spiel 3-0 gewonnen, schaut euch an, wie wir gespielt haben, das nächste Mal spielen wir anders, nächste Frage bitte. Und dann macht er das bei euch ja am Sonntag vor Leverkusen nochmal auf das Thema und sagt dann auch noch, die Spieler waren es nicht, das weiß ich, es waren andere, die Zugang hatten. Damit magst du doch einen riesen Riss in diese Gruppe, oder? Dann kannst du noch, wenn du ein bisschen Hirn hast, dann sagst, den und den und den hat er aus Leipzig mitgebracht, also bleiben noch der und der und der übrig, oder? Ja. Und das war, finde ich, von der Menschenführung, vom Klima, vom internen Klima. Ich habe, als ich das bei euch gehört habe, habe ich gedacht, ist denn der wahnsinnig? Jetzt schießt er da einen riesen Riss in diese Gruppe. Ja, und man hört ja, es gibt ja auch die Version, diese Taktikgeschichte sei in der Kabine, waren die Dinge noch gegangen, von Nagelsmann selbst aufgeklebt oder weiß ich wie. Und dann war am Sonntag, Bochum-Spiel auf jeden Fall, war tags oder zwei Tage danach, war Stadionführung und da hat es jemand abfotografiert und hat es dann den Springer-Kollegen zugeschrieben.
Also.
Diese Version... Man kann es nie beweisen, aber nachdem ja unser Gewerbe ein ziemliches Tratschgewerbe ist, aber auch so, und dann würde ich auch sagen, lieber Julian Nagelsmann oder wer auch immer macht, hat jemand dann das Zeug weg, oder? Dann findet es keiner.
Wir halten fest, es wurde immer viel getuschelt, jetzt wird getuchelt.
Den hast genau. Du lange auf der Zunge gehabt, ne? Ja, ja, gut.
Wir haben vorher darüber gesprochen, er hat gesagt, ich soll ihm den Steilpass geben.
Caro, vielen Dank. Auf dich ist wie immer verlassen. Nee,
Copyright für dich, absolut von dir, sehr kreativ erfunden.
Carlo, wir melden uns wieder, wenn bei den Bayern wieder weiteres Theater ist. Danken dir.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich mir auch nicht. Ist ein absolut entspannter Verein, bei dem nie was los ist. Carlo, lieben Dank, liebe Grüße, bis bald. Pass auf dich auf.
Ja, an euch auch. Ja, das werde ich tun. Ihr auch. Alles Gute. Danke, ciao, ciao.
Bei aller Tucheltuschelei muss man ja dann doch am Ende festhalten, die Meisterschaft ist übrigens jetzt nach diesem so enttäuschenden Spitzenspiel immer noch nicht entschieden. Es sind jetzt wieder 2 Punkte plus für die Bayern, die also Dortmund überholen, aber es ist eben auch noch ein bisschen was zu spielen. Theoretisch ist selbst Union Berlin weiterhin in Schlagdistanz. Die haben nach diesem 26. Spieltag 2 Punkte Rückstand auf Dortmund, ganze 4 dann mittlerweile auf die Bayern, aber sie haben eben mitgezogen, weil sie ein Spiel gegen den weiterhin Tabellenletzten VfB Stuttgart 3-0 gewinnen. Das am Ende zu deutlich im Ergebnis ausfällt, weil Stuttgart vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, also absolut hauptsächlich in der ersten Halbzeit, sehr gut dagegen gehalten hat.
Problem ist nur, Union zieht das Ding dann nach der Halbzeitpause trotzdem klar. Becker Behrens, der mal wieder in diesem Kalenderjahr trifft und ein Eigentor. Davon kannst du ja halt als Bruno Labbadia vor allem, der jetzt gerade extrem mit Fragezeichen hinter seinem Namen leben muss, kannst dir nichts kaufen. Der holt im Schnitt 0,55 Punkte. In seinen Spielen bislang als VfB-Trainer. 6 Punkte aus 11 Partien. Wir haben hier ab und zu mal darüber gesprochen, dass ich sie manchmal auch echt ganz gut gesehen habe, sie aber dann das nicht in entsprechende Siege ummünzen konnten. Und jetzt wird schon diskutiert. Wir haben jetzt Pokal direkt unter der Woche, aber fliegt da vielleicht? Markus Gisdol hat der Kicker klar gesagt, wird nicht der Nachfolger. Es wird über einen Ludovic Magnan, VfB-Meisterspieler, diskutiert. Der trainiert mittlerweile in der zweiten Schweizer Liga. Also das ist mal wieder so ein Ding, wo du sagst, ja, waren auch okaye Phasen von Stuttgart dabei. Aber bringt dir nichts.
Ja.
Sind jetzt Tabellenletzter.
Ja, und im Moment tut sich da unten ja schon ein bisschen was, weil es klare Gewinner, klare Verlierer der letzten mindestens mal 2 Wochen gibt. Bei Schalke können wir sagen, die bleiben auf der 17, weil sie mit dem gleichen Ergebnis wie Stuttgart verlieren, 0-3 in Leverkusen.
Starker Florian Wirtz.
starke Florian Wirtz ist genau die Mannschaft, also abgesehen von den Bayern, die gegen das, was Schalke macht, diese enorme Mannorientierung, dann die entsprechenden Waffen, nämlich fantastische 1-gegen-1-Spieler hat. Und das hat Schalke dann im Laufe dieser 90 Minuten auch zu spüren bekommen. Hertha Freiburg 1-1 ist dann eher so das kleine Plus da unten im Abstiegskampf, weil,
würde ich auch fast sagen,
weil man den Punkt natürlich auf gar keinen Fall auswärts vor allen Dingen einplanen
kann. Nach Rückstand auswärts haben sie diese Saison noch nie gepunktet gehabt. Also das ist dann fast schon eher sowas, wo man sagen könnte, vielleicht bringt der Hertha das hinten raus nochmal, was dieser eine einzige Punkt jetzt dann, den sie da holen.
Hoffenheim gewinnt ebenfalls auswärts, also auch die auswärts und die gewinnen sogar. In Bremen, das Ganze gestern Abend als spätes Sonntagabendspiel. Also Werder zwar in der zweiten Halbzeit besser, bekommt dann auch noch ein Handspiel. Hast du das eigentlich gesehen? Da gab's eine Weltparade von Ozan Kabak mit einem Reflex, wo man wirklich sagen muss, okay, das sind also die niederen Instinkte eines Menschen an der 16er Kante, aber eben im Strafraum. Und dann schnellt dieser Arm da noch hoch. Und es ist eine wahnsinnig spektakuläre Parade, die natürlich, wenn man drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es ist halt ein Instinkt. Und, den Satz kriege ich jetzt nicht sauber beendet, das ganze Ding zählt aber eben nicht, weil es vorher eine Absatzposition gegeben hat. Das heißt also Hoffenheim auch ein bisschen im Glück gegen am Ende stärker werdende Bremer. Aber man holt diesen nächsten Sieg und klettert in der Tabelle. Hat jetzt sogar 3 Punkte Vorsprung auf die Hertha.
Zweiter Sieg in Folge. Und müssen wir über Bremen eigentlich? Nee, 31 Punkte, 9 nee, vor Hertha. Nee, aber trotzdem traurig. Haben die übrigens seit dem 14. Spieltag 9 ihrer 13 Spiele verloren.
Ja, aber haben sich haben sich halt genug Puffer erarbeitet. Das macht im Moment Bochum, die auch da den nächsten Achtungserfolg holen. Da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, ich war Freitag in Frankfurt, habe Thomas Letsch zum ersten Mal auch guten Tag gesagt. Sehr sympathischer Zeitgenosse. Ich weiß nicht, ob du den auch schon mal im Interview hattest bei einem deiner Spiele.
Ich weiß vor allen Dingen nicht, ob er das gleich über dich sagt.
Nö, das ist ja nicht, ist ja egal. Ist ja nur wichtig, was bei mir hängen geblieben ist. Nee, Bochum 1-1. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, die Eintracht muss dieses Spiel gewinnen. Ist das deutlich bessere Team. Fängt sich wie im Hinspiel ein Gegentor aus einer Standardsituation, und zwar aus einem Einwurf, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Asano, und dann der Ausgleich Kolo Muani vom Elfmeterpunkt, er holt ihn selber raus, ein Paradeangriff, du hast mir während der Live-Sendung noch geschickt, das ist genau das der Frankfurter Angriff, den man quasi ins Lexikon packen kann, neben Oliver Glasner in Frankfurt, über die linke Seite rausgespielt, Götze mit einem Kontakt, Max mit dem nächsten Kontakt, genau in die Tiefe auf Kolo Muani, das hat mir auch Oliver Glasner nach dem Spiel am Mikrofon gesagt, den willst du in dieser 1-gegen-1-Situation dann haben, wo er einfach nicht zu verteidigen ist, Ordetz fault ihn, er macht das 1-1 und sie hatten dann ja noch auch echt genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. Bochum auch noch einmal Lattenfreistoß, dürfen wir auch nicht vergessen, und strittige Szenen.
Ja, und noch eine gute Kopfballchance, ne? Also das muss man dann schon ganz ehrlich sagen, dass Bochum hinten raus sogar noch Chancen hatte, aber Frankfurt eigentlich die klar besseren, größeren Spielanteile, die besseren Szenen gehabt hat und sich Oliver Glasner deswegen auch wieder ärgern musste, vor allen Dingen, weil sie halt wieder so einen Einwurfteil kassieren, wie man das doch eigentlich in der Vorbereitung hätte analysieren können, denn Bochum hatte das ja gerade schon hingekriegt am Spieltag zuvor. Ich werde sie jetzt am Sonntag, am Ostersonntag, ist das mein Feiertag sehen, denn da spielen sie dann dieses so wahnsinnig wichtige Spiel um den Klassenerhalt gegen den VfB Stuttgart. Und ich kann jetzt schon mal ganz ehrlich sagen, ich bin ein fauler Typ, ich gucke mal, was man da in der Vorbereitung, in der Vorberichterstattung so an Themen aufmachen kann. Ich würde einfach mal Freddy Tappe in die Spur holen und gucke mal, ob das eventuell ein Thema ist mit den Einwürfen.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Trainerlegende Marcelo Bielsa soll der Legende nach in seiner Zeit bei Espanyol gleich 27 verschiedene Einwurfvarianten einstudiert haben lassen. Ganz so viele Varianten sind es aktuell beim VfL Bochum nicht, und dennoch ist der VfL das wohl spektakulärste Einwurfteam der ganzen Bundesliga. Das bevorzugte Mittel der Bochumer ist dabei ganz klar die sogenannte Einwurfflanke. 99 Einwürfe gingen bereits als Flanke in Richtung Strafraum. Das ist mit weitem Abstand Liga-Höchstwert. Wie unterschiedlich hier die Vereine ihre Einwürfe spielen, das sieht man unter anderem daran, dass Leverkusen in dieser Bundesliga-Saison noch nicht eine einzige Einwurfflanke zu verzeichnen hat. Insgesamt 14 Torabschlüsse und 3 Tore sind bei Bochum aus Einwürfen in dieser Saison entstanden. Auch das ist beides Liga-Höchstwert. An den letzten beiden Bundesligaspieltagen traf der VfL durch Masovic gegen Leipzig und Asano in Frankfurt jeweils einmal nach einem Einwurf. Somit könnten die Bochumer im Heimspiel gegen Stuttgart am Ostersonntag einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. In 3 Spielen in Serie hat noch kein Bundesliga-Team seit Datenerfassung nach einem Einwurf getroffen. Ob der VfL unter anderem mit Einwürfen den Klassenerhalt schafft, das seht ihr dann am Sonntag live auf The Zone. Tipico sieht mit einer 1,2er-Quote Bochum aktuell als nur noch den 5. wahrscheinlichsten Absteiger in dieser Bundesliga-Saison an.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Also ich komme auf 2 Einwurfvarianten, die ich als Trainer an meine Mannschaft weitergebe. Linie runterprügeln und Linie runter und dann verlängern. Linie runter verlängern.
Immer kurz werfen. Immer kurz werfen. Weil
nee, ist meistens falscher Einwurf bei den klassischen Kreisliga-Schiedsrichtern. Da kannst du ja gar nicht kurz genug, also es gibt so eine Range, so über 2 Meter, das wird dir immer abgepfiffen. Da müsstest du, wenn dann, weg von der Linie und weiter nach hinten gehen. Aber da warten ja auch schon wieder die Rentner mit den Stöcken, die da einfach am Spielfeld dran sind und nörgeln.
Hast du das früher, nee, du hast andere Positionen gespielt. Ich weiß nicht, wie oft du tatsächlich auch das Ziel für Einwürfe warst.
Immer.
Ich als offensiver Außen, natürlich immer von meinem hinter mir spielenden Verteidiger, wenn der den Einwurf genommen hat, war ich immer der Tor, der entweder lang geworfen, geschickt wurde oder der halt entgegenkommen musste und das Ding ihm entgegenkommt, irgendwie annehmen, während hinter dir einer ist und von der Seite schon einer kam. Ich habe diese Situationen gehasst. Ja. Ich bin irgendwann einfach, wenn ich gemerkt habe, ja, heute ist irgendwie ein schlechter Tag, ich bin nicht mehr kurz gekommen. Ich bin einfach nicht mehr kurz gekommen.
Guck mich an, ich bin halt von der 6, 8, 10 immer rübergekommen und war halt immer der Verlängerungsspieler.
Ja, okay.
Also das war ich. Wobei das schon auch immer eine Herausforderung ist, ne? diesen Einwurf erlebt man ja zum Beispiel bei Bayern 04 Leverkusen regelmäßig, das ist da die Variante, aus der Luft zurück zu spielen zum Einwerfer.
Extrem
weil das
kompliziert.
Da kannst du so doof aussehen, wenn es so, hey komm, spiel mich an, werf ihn zu, spiel ihn und dann halt halb Meter links, halb Meter rechts ins Aus und der Gegner hat Einwurf.
Bochum ist da deutlich besser als wir beide. Wenn wir von unten in der Tabelle noch weiter nach oben gehen, die sind jetzt 2 Punkte hinter dem ersten FC Köln. Der holt einen Zähler beim 0:0 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach, wo Daniel Farke sagt, es war kein Filetstück an Fußball.
Ich möchte, glaube ich, weiter auch gar nicht über dieses Spiel reden. Denn ich hätte noch schlimmere Wörter.
Okay. Und direkt vor den Kölnern mit einem Punkt ist der FC Augsburg. Und der FC Augsburg, der eigentlich sich sogar ärgert am Ende, dass er in Wolfsburg nicht den Sieg mitnimmt, weil man 2:0 führt. Eigentor Arnold, der dann einen Elfmeter verschießt. Das ist vor ihm nur Mario Basler und Stefan Kunz in der Bundesliga gelungen. Eigentor plus verschossenen Elfer. Berisha mit breiter Brust von der Nazio zurück, macht das 2:0, typische eiskalte Art und Weise von ihm. FCA hat schon gesagt, Kaufoption werden sie ziehen, 4 Millionen Euro.
Ausnahmsweise übrigens mal gegen Van de Feen, der sowas selten zulässt.
Genau. Und dann zweite Halbzeit nach einem Arnold-Freistoß, Waldschmidt mit dem 1:2. Dann ist das Spiel doch eigentlich fast schon durch, aber 90. plus 5 kommt Felix Metscher mit dem Kopf zum 2:2, weil Rafa Giekiewicz rauskommt, aber mit der Faust nicht an den Ball kommt. Wenn der Torschütze vor dir am Ball ist, siehst du als Torhüter nicht gut aus.
Danke für diese Einschätzung. Ja, also Augsburg ärgert sich vom Timing her, Wolfsburg ärgert sich von dem, was halt bis zu dieser Nachspielzeit passiert ist, weil ich meine, also Eigentor, Elfmeter verschießen, da kam schon viel zusammen. Wimmer zum Beispiel hat per Kopf auch noch eine absolut 100%ige gehabt, aber unterm Strich kannst du dann eben trotzdem glücklich sein, dass du den Punkt spät noch mitnimmst.
Fehlt noch ein Spiel und RB Leipzig kriselt. Es wurde am Sonntag also sogar zur Teamsitzung gerufen, jetzt vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund. 3. Niederlage in Folge, 3. Pflichtspiel in Folge ohne eigenes Tor. Jetzt schon mehr Pleiten in der Rückrunde als in der kompletten Hinrunde unter Marco Rose. 0:3, weil der FSV Mainz 05 in allen Belangen das bessere Team ist und sie da auffrisst. Ingwertsen, Ajorg mit einem Traumtor, dieser halb angelupfte Schlenzer da von ihm und Chor mit einem Distanzschuss und Mainz gewinnt vollkommen verdient in Leipzig, aber vollkommen verdient.
Genau, hat sogar noch weitere Chancen, also Barrero kann auch schon früher auf 2:0 stellen. Das, also ja, Mainz ist im Moment wahrscheinlich trotz solcher Resultate noch das unterschätzteste Team der Liga, weil die in der Rückrunde wahnsinnig aufgedreht haben, ohne dass es so richtig viele Leute mitbekommen. Da muss man ja jetzt auch dann so langsam über, geht da noch was Richtung Europa reden. 8. Platz im Moment.
20 Punkte aus 9 Rückrundenspielen.
Ja. Aber dass Leipzig ein Spiel so verliert, habe ich trotzdem nicht erwartet. Also auch nicht gegen ein starkes Mainz. Das ist schon krass und dann kann ich auch verstehen, dass die den Sonntag nicht freigemacht haben.
Das war der 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der komplett im Zeichen gegen Rassismus gestanden ist, was auch an dieser Stelle nochmal sehr lobend hervorzuheben ist. Ich habe auch ein Interview zu diesem Thema geführt am Freitag bei uns in der Live-Sendung. Und dann gucken wir jetzt eine Etage tiefer, aber vielleicht ja nicht mehr lange oder doch. Ah, wir sitzen hier weiterhin im Volkspark. Was ist jetzt mit diesen HSV?
Ja, diese Frage stellt man sich ja hier beim HSV seit vielen, vielen Jahren. Wann geht's wieder hoch? Im Moment sind sie Tabellendritter, haben jetzt am Freitag gerade ganz frisch 2:2 auswärts bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Darüber müssen wir natürlich reden. Wie ist das? Ist es jetzt anders? Ich kann schon mal so viel sagen. Es hat sich was verändert. Ich bin jetzt 1,5 Jahre hier und ich kann schon sagen, dieses, findest du auch, dieses Belächeln, dieses, ach komm, der HSV, also eigentlich alles außer erste Liga aufsteigen ist lächerlich. Das hat sich schon mal so ein bisschen gedreht und ich könnte mir vorstellen, dass wir heute einen Menschen kennenlernen, der ein ganz entscheidender Grund dafür ist, dass sich das so gedreht hat.
Trotzdem nochmal kurz in der Tabelle. Darmstadt auf der 1, Chapeau, was die Lilien für eine Saison spielen. Heidenheim unter dem ewigen Frank Schmidt auf der 2 und dann eben einen Punkt hinter dem zweiten Platz. Aktuell Relegation. Der Hamburger Sportverein hat am Freitag 2:2 in Düsseldorf gespielt. Das war also das Ergebnis, mit dem im Bauch jetzt gleich Tim Walter hier zu uns kommt, der Cheftrainer.
Ja, dann würde ich sagen, wir räumen hier noch auf.
Ach nö. Ehrlich? Ja, gut, doch, okay.
Naja, denn jetzt hier nicht im falschen Moment real bleiben, sage ich ja immer. Also wir räumen auf und dann erwarten wir den HSV-Trainer. Liebe Leute, mittlerweile ist Montagmittag. Wir sind immer noch in Hamburg. Die Sonne scheint.
Das verwirrt mich.
Tim Walter, was läuft hier falsch?
Guter Einstieg, ne? Ja, man muss aber sagen, gestern hat es ja auch geschieden, von daher.
Das dürfte fast Rekord sein, ne?
Ja, aber es ist ja wunderschön, Hamburg, Sonne, es gibt nichts Schöneres. Wirklich, heute kein Training, von daher ist es wirklich, da lässt sich in Hamburg leben. Das ist echt schön, muss man wirklich sagen.
Wie viele Regenschirme und Regenjacken hast du dir zulegen müssen, als du hergezogen bist?
Ja, ist ja immer nur eine Einstellungssache. Ist einfach so. Mittlerweile ist das gang und gäbe, ist normal für mich, weil ich kann es ja eh nicht verändern.
Das stimmt,
und von daher nimmt man jedes Wetter so, wie es ist und genießt den Tag. Ja, ich liebe meinen Job. Ja, ich liebe diese Stadt und von daher muss man das auch akzeptieren, dass das einfach dazugehört. Mhm. Und das muss man eigentlich auch vorher schon wissen, wenn man hierher kommt. Und von daher ist aber auch gar nicht so schlimm, wie es alle immer machen.
Okay,
von daher, es gibt wirklich wunderschöne Seiten der Stadt.
Okay.
Und mal ganz ehrlich, also ich weiß, Tim wird mir zustimmen. Selbst bei dir könnte ich mittlerweile ein Nicken erwarten. Hamburg bei Sonne, da weiß ich nicht, welche deutsche Stadt da mithält. Ich weiß, da kommt jetzt der Leipziger in dir durch, aber Hamburg bei Sonne ist schon. Also so ein Tag wie heute ist schon.
Kann ich nur applaudieren.
Hamburg hat natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Hamburg hat Wasser und Hafen, genau, und so weiter. Das haben wir in Leipzig nicht.
Ansonsten, ich dachte, du sagst jetzt, Hamburg hat den HSV, aber.
Auch. Sogar zwei richtig gute Vereine hier, ne, in dieser Stadt. Mein Gott, sind wir beim Thema.
So weit bin ich noch nicht hier. Muss ich noch kennenlernen, den zweiten
Mal. HSV Handball und HSV Fußball.
Leute, ihr merkt schon, wir sind gut gelaunt, weil beim HSV, also erstens, weil hier Sonne scheint und zweitens, weil beim HSV ja auch ein frischer Wind weht. Wobei, ich muss ja sagen, Tim, am Freitag habt ihr gespielt und vieles von dem, was da passiert ist, war, ich finde, typisch für eure Saison. Und zwar im Positiven wie im vielleicht auch leicht Negativen. Kannst du dir vorstellen, was ich so meine?
Ich glaube, das ist nicht nur für die Saison, sondern einfach für unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber auch wie die Fans uns unterstützen. Also es hat alles gepasst. Man hätte fast denken können, wir spielen zu Hause mit dem Engagement unserer Fans. Ja, die Kugel ist gut gelaufen, muss man wirklich sagen. Wir sind schnell in Führung gegangen. Wir verpassen es dann vielleicht im Umkehrschluss zu großen Vereinen wie Bayern, die dann das zweite und dritte nachlegen. Das verpassen wir. Machen dann auch individuelle Fehler, vielleicht dann auch ein paar zu viel, wobei wir in dem ganzen Spiel nicht viel zugelassen haben. Aber das, was wir zugelassen haben, das war drin.
Das wird dann effizient bestraft.
Genau. Ja, und unser Aufwand ist dann echt extrem hoch. Wir lassen den Ball und den Gegner dann auch richtig, richtig gut laufen. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Nur das Ergebnis war in dem Fall nicht so. Aber ist ja trotzdem das, für was wir stehen und für was die Fans uns auch lieben. Trotzdem wollen wir sie dann auch mit Siegen letztendlich dann auch belohnen, aber vor allem uns selber dann auch damit belohnen. Und das schaffen wir da nicht ganz, aber wir hören nie auf, ja, und versuchen dann trotzdem alles zu geben, um die Spiele noch zu gewinnen. Es gelingt uns ja auch sehr häufig. Jetzt war es dann ein Unentschieden, Aber grundsätzlich glaube ich, dass es unsere Geschichte symbolisiert.
Mhm. Ja, genau das meinte ich. Also muss eben zur ganzen Wahrheit dann eben auch beitragen, ihr kommt immer mal wieder in Situationen. Heidenheim war auch ein ganz spektakuläres Beispiel, in denen ihr zurückkommen müsst, aber ihr kommt eben auch zurück. Ihr werdet da angetrieben von den Fans. Ihr habt auf dem Platz wieder mit sehr viel Kampf, ich würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, mit Brechstange dann Lösungen gefunden, weil ihr das Ding dann trotzdem spielerisch zu Ende bringt. Wenn wir ganz an den Anfang dieses Spiels am Freitagabend in Düsseldorf gehen, dann gab es da einen frühen Elfmeter per Nachschuss dann auch zum 1:0 genutzt. Jetzt mit ein bisschen Abstand und hier im Sonnenschein, wäre es eigentlich sogar Elfmeter und Rot gewesen?
Ja, wenn es die Regel so sagt, dann ist es so. Aber wir beschweren uns nicht, sondern wir akzeptieren alles. Wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen, versuchen immer weiter zu gehen, versuchen uns auch in solchen Situationen weiterzuentwickeln. Und wir haben uns auch in ganz, ganz vielen Dingen weiterentwickelt. Trotzdem natürlich in der Entwicklung gibt es immer wieder gewisse Stufen und dann kommen andere Dinge dann auch mal wieder zum Tragen, die vielleicht noch nicht so drin sind. Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen oftmals in der Abwehr umstellen müssen. Das tut unserem Spiel dann in manchen Phasen dann nicht so gut. Die Jungs werden da drin auch besser, ja, aber ist halt nicht so das Gewohnte. Und das ist das, wo wir vielleicht noch besser werden können, dass wir gerade dann in den Momenten, wo wir dann auch öfters umstellen müssen, dass wir da ja noch bessere Abläufe hinzubekommen und besser reinbekommen. Ist natürlich auch schwer, wenn der eine erst im Winter kommt, dass du dann letztendlich dann auch die Abläufe so drin hast, wie du sie gerne hättest. Ja, das ist natürlich mit den Jungs, mit denen ich schon 1,5 Jahre zusammenarbeite, natürlich ganz einfach. Mhm. Ja, und das merkt man dann auch. Aber wie gesagt, wir sind sehr zufrieden und unser Blick geht immer nach vorne. Ja, und wir lassen uns von nichts aus der Ruhe bringen.
War ja beeindruckend zu sehen, auch am Fernseher, was da wirklich auf den Rängen los war. Sag mal ein Wort zu den HSV-Fans. Also es waren, glaube ich, so 15.000 bis 20.000 Fans im Düsseldorfer Stadion. Das war ja unglaublich.
Also nur Auswärtsfans,
ne? Ja, ne? Und da geht ein, ich sag mal so, wir sehen gerade ein breites Grinsen auf dem Gesicht von Tim Walder.
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, so wenn du unten am Platz bist, bekommst du das gar nicht mit. Ja, ich bekomme es nur mit, wenn dann das Spiel vorbei ist oder vorm Spiel, oder wenn ich dann mit gegnerischen Spielern rede oder so, dass sie denken, ja, haben wir eigentlich auswärts gespielt? und dann so, dann kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, aber das ist unfassbar und unglaublich und ich glaube, das ist schon das Größte, was wir geschaffen haben in den letzten 1,5 Jahren, weil das war ja nicht immer so. Und von daher, das ist alles ein Prozess, genauso wie der Verein wieder wächst und letztendlich sind wir diejenigen, die jetzt praktisch auch so ein Stück weit die Vergangenheit wieder aufholen müssen und wieder neu einordnen müssen. Dessen sind wir uns bewusst, das machen wir sehr gerne und dafür stehen wir und das machen wir auch und wir haben die Unterstützung der Hamburger und der Fans, ja, und wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, weil wir das Spiel lieben und weil wir alles dafür tun, ja, dass das alles wieder in bessere Fahrwasser kommt. Und von daher glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und jetzt müssen wir noch verschiedene Punches dazu fügen.
Du sagst, du kriegst die Surroundings gar nicht so krass mit, aber Stresspegel ist natürlich als Trainer an der Seitenlinie extrem hoch. Wahrscheinlich dann auch gerade noch nach deiner Sperre zuletzt, oder war eine Länderspielpause, musst du lange warten, bis du da unten wieder stehen durftest. Wie lange braucht dein Körper, um irgendwann zur Ruhe zu kommen nach so einem Spiel?
Boah, wenn ich 5,5 Stunden im Bus sitze,
dann geht's
danach, dann geht's dann schon langsam wieder runter, aber letztendlich die erste Nacht vielleicht und dann, wenn ich morgens mit den Jungs darüber rede, wie sie das Spiel gesehen haben, wenn wir das Ganze dann auch analysiert haben. Ich habe das Spiel nochmal ein, zweimal geguckt und dann wird es dann auch schon weniger, weil dann ist ja auch gut, dann ist ja durch. Trotzdem ist es dann schon so, ja, dass verschiedene Situationen dann nochmal neu eingeordnet werden. Und wenn du, wie gesagt, dann darüber geredet hast, dann ist es auch gut.
Wir haben mittlerweile unterschiedliche Varianten gehört, wie man nach so einem Spiel sich selber runterbringt, um dann irgendwann auch mal schlafen gehen zu können. Ich habe das ja selber nach Übertragung, wenn ich im Stadion bin und da stehe ich nur als Moderator. Und trotzdem merke ich, dass ganz viel Adrenalin da ist und ich nicht vor, also wenn wir 20, 30 Spiele am Freitagabend haben, ich nicht vor 2, 3 ins Bett komme, weil einfach so viel Adrenalin da ist. Christian Streich hat uns damals sehr beeindruckt, als er uns gesagt hat, wir glauben es ihm, dass er wirklich in der Lage ist, im Bett nochmal, was hat er gerne gelesen? Oh, ich hab jetzt letztens sogar von ihm nochmal mir was nachbestellt, ein Buch zu lesen und tatsächlich die Gedanken auf dieses Buch zu fokussieren.
Chris Kramer war, glaube ich, die Hollywood-Schaukel,
genau, mit dem Gin Tonic. Genau, das ist die andere Variante. Bist du mehr Christian Streich Buchleser oder mehr Gin Tonic in der Hollywood-Schaukel Chris Kramer-Team?
Vielleicht so ein Mittelding.
Mit dem Buch auf der Hollywood-Schaukel.
Ein Gin Tonic trinkender Buchleser.
Ich wollte gesagt, vielleicht auch einmal Gin Tonic im Bett. Aber
ja, in dem Fall im Bus. Ja, nein, aber wie gesagt, ich gucke erst nochmal ins Spiel, weil dann kann ich selber auch am besten runterkommen. Ja, und meistens werde ich aber dann dabei müde und mache dann auch kurz die Augen zu. Von daher, also ich kann mich da weder mit Gin Tonic, weder mit Buch, sondern ich brauche dann Situationen aus dem Spiel nochmal, um letztendlich dann auch zu sagen, ah, das haben wir gut gemacht. Ja, oder das haben wir nicht ganz so gut gemacht. Dann regst du dich über Situationen. Mann, was macht der da?
Dann
oder
bist du wieder wach.
Warum schießt er den Ball nicht rein? Das gibt's doch nicht. Das muss er doch sehen. Und klar, am Bildschirm ist es immer einfacher. Du siehst es nochmal, aber mein Ansatz ist ja trotzdem, wenn ich es am Bildschirm sehe, den Jungs es so zu vermitteln, dass sie es durch kognitive Trainingseinheiten oder durch Dinge, die wir dann im Training dann auch noch besser auf Spielsituationen projizieren, dass sie es dadurch vielleicht auch noch besser und noch schneller sehen. Und um das ja nochmal zu verstärken, zeige ich es ihnen dann auch oft. Ja, und um sie so ein bisschen auch kreativ auf Ideen zu bringen, was in meinem Kopf dann auch vorgeht. Und das sehe ich dann am besten auch nach dem Spiel.
Lass uns mal ein bisschen eintauchen in deinen Ansatz, Trainer zu sein, mit einer Mannschaft zu arbeiten. Das ist etwas, was für mich, wir sprechen jetzt heute das erste Mal miteinander, von außen sehr kommt über absolute Überzeugung in die eigenen Dinge, die man umsetzt, in deine Ideen vom Fußball, das vermittelst du. Wie viel Platz ist bei dir trotzdem auch für ganz klassische Zweifel ab und an mal? An dir selbst, an den Dingen, die ihr macht?
Ja, Zweifel haben keinen Platz, weil die anderen Dinge zu sehr überwiegen. Auch wie mir, mein Trainerteam oder mein Staff und meine Spieler entgegen wirken, dass ich sehe mich da drin, weil die Jungs zweifeln dann auch nicht, ja, und selbst wenn, dann hilft der andere dem anderen und dann ist es schnell wieder ausgeräumt. Also wie gesagt, wenn wir dann morgens drüber reden, klar, gibt's dann, warum haben wir nicht so gemacht, aber dann letztendlich, aber wir machen doch das und das doch schon sehr gut, so, und dann wie gesagt, Zweifel haben bei mir keinen Platz, weil die Überzeugung und auch der Glaube in mein eigenes Team viel zu sehr überwiegt, um da letztendlich irgendwie was aufkommen zu lassen. Mhm. Ja, wir versuchen, Wahrscheinlichkeiten im Fußball etwas geringer werden zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit war bei dem ersten oder bei dem zweiten Tor dann auch gegeben, dass die dann eigentlich sehr gering war in dem Moment, als wir die Tore kassierten. Ja, und unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Tor erzielen, indem wir den Ball nach vorne transportieren und ihn so nah wie möglich zum Tor zu bringen, letztendlich dann aber noch vollenden müssen oder dann letztendlich der letzte Ball dann noch genau kommen muss. Ich glaube, das erhöht Wahrscheinlichkeiten und darum ist auch die Überzeugung und der Glaube so groß. Ja, weil wir einfach versuchen, die Wahrscheinlichkeit im Fußball etwas geringer werden zu lassen.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass man trennen muss zwischen Zweifel, der keinen Platz haben darf, aber natürlich trotzdem einer Kritikfähigkeit,
genau,
die innerhalb des Teams gerade auch da sein muss.
Ja, aber die ist absolut da. Also die Jungs wissen, dass wir nicht alles richtig machen. Das hat aber nichts mit Zweifeln zu tun, sondern dann eher mit Dinge besser zu machen, anzusprechen, es nicht persönlich zu nehmen, sondern daraus eine Stärke zu finden. Ja, zu wissen, oh, der Trainer, und das versuche ich auch immer den Jungs glaubhaft zu vermitteln, dass es mir niemals um den Menschen geht, wenn ich ihn kritisiere. Was natürlich auch sein kann, wie in Situationen, wenn Schorlücken einen Fehler macht, weil er einen Autounfall baut, dann zweifle ich ihn als Menschen in dem Maße an, dass er da hätte bleiben sollen. Ja, oder dann, wenn er auf dem Platz ist und ein Dribbling nicht richtig hinhaut oder er einen Ball nicht gut in die Bewegung mitnimmt, dann zweifle ich ihn als Spieler und dann kritisiere ich ihn als Spieler. Mhm. Ja, aber ich habe ganz, ganz wenig Situationen, wo ich meine Jungs als Mensch angreifen muss, weil das kommt so gut wie gar nicht vor, außer wenn sie mal zu spät kommen. Ja, dann kriegen sie einen vor den Latz geknallt, aber das wissen die Jungs. Und dann nehme ich mich ja nicht aus. Ich gehöre genauso zum Team. Wenn ich mal zu spät kommen würde, dann bin ich genauso Teil der Mannschaft, genauso wie jeder einzelne Spieler auch. Und dann dürfen sie mich auch als Mensch kritisieren.
Aber sie dürfen dich dann nicht aus der Startelf rausnehmen. Das ist der Unterschied.
Ja, aus der Startelf. Das würde ich gerne sehen. Tim Walter leider erste, zweiten Halbzeit heute, weil er zu spät gekommen ist.
Das hat der DFB leider gemacht einmal.
Ja, gut, das
stimmt. Hat mich aus der Startelf raus.
Aber nicht, weil du zu spät gekommen bist.
Aber nicht, weil ich zu spät gekommen bin.
Du eckst mit deiner Art des Coachens, mit deinen Aussagen an. Das weißt du. Du sagst seit Jahren auch schon, wenn ein Verein mich verpflichtet, dann weiß er auch, was er bekommt. Ja? Also du weißt, was du als Gesamtpaket mitbringst. Und nun bringt dein Job mit, dass viele Menschen dich jede Woche sehen und sich eine Meinung über dich bilden. Ist dir wichtig, was andere Leute über dich denken? Wer auch immer?
Mir ist wichtig, was die Menschen, die mich kennen, über mich denken. Ja, alles andere kann ich nicht beeinflussen, weil die kennen mich ja nicht. Die kennen mich aus dem Fernsehen. Ja, und ich glaube, wenn sie mich außerhalb des Spielfeldes kennenlernen würden oder kennenlernen dürften, dann würden sie anders denken. Und von daher kann ich das nicht beeinflussen, genauso wenig wie ich andere Mannschaften, deren Art und Weise, wie sie spielen, beeinflussen kann. Von daher bleiben wir bei uns und genauso bleibe ich dann auch bei mir und versuche trotzdem auch immer hart an mir zu arbeiten, mich zu hinterfragen, was hast du da wieder gemacht oder genauso nach meiner Sperre, dass da nicht alles richtig war, das ist auch ganz klar. Ja, und das nehme ich auch für mich selber dann auch mit, dass es nicht mehr vorkommt. Ja, dass ich mich da runterregulieren muss. Ja, das weiß ich, ja, und das sind Dinge, mit denen ich mich sehr, sehr beschäftige und bei denen ich auch probiere, etwas runterzufahren und mich neu zu erfinden. Aber trotzdem habe ich meine Emotionen, genauso wie meine Mannschaft die Emotionen hat, genauso wie ich versuche, das Ganze auf mein Publikum, auf unser Publikum zu übertragen und ich glaube, dass es in vielen Situationen auch wichtig ist. Und trotzdem habe ich ein Leben außerhalb des Fußballs, bin Familienvater und manchmal denke ich ja, wenn ein Fan ins Stadion kommt, dann gibt er damit auch sein Benehmen ab. Ja, was natürlich dann außerhalb des Stadions dann auch wieder ein komplett anderes sein kann.
Hast du das Gefühl, dass das zugenommen hat, dass andere Fans dich ein bisschen auf dem Kieker haben?
Nein, ich glaube, dass es einfach eine Art und Weise ist in unserer Gesellschaft, die ich nicht für gut halten muss. Ja, und es trotzdem immer wieder stattfindet. Und trotzdem suche ich ja die Fehler bei mir. Also jeder darf machen und lassen, was er will und wie er will. Und wenn einer ins Stadion geht, dann, wenn er denkt, dann er muss so agieren, dann kann er das gerne machen. Trotzdem muss ich es ja nicht für gut finden. Und trotzdem sage ich dann, in meiner Position, ich darf mich davon nicht leiten lassen, ich darf mich davon nicht provozieren lassen. Ja, und da kann ich mit Sicherheit noch so ein etwas dazulernen. Ja, und da bin ich ja auch auf einem guten Wege, glaube ich.
Wobei, also vieles von dem ist glaube ich, in Karlsruhe passiert. Ne? Das ist natürlich für dich dann auch nochmal ein besonderes Spiel, weil du weil dich der KSC geprägt hat, da kommst du her und du hast natürlich auch den KSC über viele Jahre geprägt. Hat schon auch ein bisschen was mit dir gemacht, wenn dann von gegnerischen Fans so viele Sprüche, so klare Sprüche kommen?
Ja, wenn du woher kommst, ich habe 10 Jahre für den Verein gearbeitet, habe dem Verein eigentlich nichts Schlimmes getan. Ja, und nochmal, ich komme aus der Region, von daher kannst du das manchmal auch gar nicht nachvollziehen, warum das so ist. Aber vielleicht ist es dann auch ein Teil des Ganzen, weil sie wissen, der Walter, der geht vielleicht mal an die Decke. Ja, und für den Sieg machen wir alles. Ich denke da nun mal ein bisschen anders. Es gibt klare Regeln und es gibt klare Richtlinien, genauso wie auf dem Spielfeld. Und wir wollen auch nicht mit unfairen Dingen dann auch letztendlich Spiele gewinnen, sondern wir wollen es auf unsere Art und Weise gewinnen. Und vielleicht bin ich dann zu sehr Gerechtigkeitsfanatiker, ja, dass ich denke, das ist nicht richtig. Trotzdem ist es dann im Umkehrschluss ja auch nicht richtig, dass ich dann letztendlich dem dann gerecht werde. Mhm. Ja, dass ich mich dann so provozieren lasse und aus der Haut fahre. Ist ja, wie gesagt, vielleicht bis auf Karlsruhe auch sehr, sehr gut gelungen. Freitag wird mir definitiv eine Lehre sein.
Das klingt doch sehr gut. Weil du an die arbeitest, sag mal, was war dann Freitag danach im Spiel los? War das so ein Moment, wo du sagst, Mensch, Walter, was hast du da jetzt gemacht? Man muss natürlich auch sagen, du hast dich ja nicht zu einer Geste hinreißen lassen, so stand es dann in den Medien, sondern du hast dich ja, ich würde jetzt mal sagen, im entscheidenden Moment zurückgehalten. Wie hast du es erlebt?
Ja, sehe ich dann genauso. Ja. Und wenn ich dann eine Geste mache, dann denke ich, lasst mich alle in Ruhe. Ja, und das war so meine Art und Weise, darauf zu reagieren. Ich soll mich alle in Ruhe lassen.
Was war denn da? Also da gab es Provokationen nach dem Spiel auf dem Feld.
Nee, also das ist, glaube ich, ganz normal. Okay. Das ist ganz normal, dass wenn man ein Spiel gespielt hat und es hitzig unter dem Spiel zuging, ja, letztendlich haben wir von der Bank, wir haben keine gelbe Karte bekommen. Also von daher haben wir uns in dem Maße dann auch schon sehr, sehr gut reguliert. Dann gibt es aber trotzdem noch Anstandsformen, bei denen ich dann auch sagen muss, wenn ich während dem Spiel ein bisschen drüber bin, damit habe ich in vielen Maßen, wenn es dann noch über der Gürtellinie ist, kein Problem damit. Aber sich dann danach dafür entschuldigen zu wollen oder danach Shake Hands zu geben, ja, das sehe ich dann nicht ganz ein. Und von daher, von der Situation ist einfach, ich wollte da aus der Situation raus und habe dann dementsprechend so, lasst mich alle in Ruhe, ich gehe jetzt, wir gehen unseren Weg weiter und dann ist auch gut. Aber war jetzt nicht so dramatisch.
Wie können wir dem Podcast-Hörer, der die Szene nicht gesehen hat, jetzt einfach, ohne dass er das dann in den entsprechenden Medien nachschlagen muss, das erklären? Es war ein
der eine Arm schwingt von unten hoch.
Ein Schwinger, der aber eben am Ende in einer eleganten, war es sogar den Scheitelrichten-Bewegung gewesen ist? Ich weiß gar nicht, was du draus gemacht hast. Also ich glaube, das Jugendliche...
Ich habe meine Frisur wieder richtig
nach solchen Spielen.
Richtig gelegt und von daher, wie gesagt, also... Komm. Ich sehe grundsätzlich sehe ich die Fehler immer bei mir und ich glaube, das ist auch gut so, weil die anderen kann ich nicht beeinflussen und dementsprechend, wenn das so aufgefasst wird, als wäre das ein Fauxpas von mir, dann nehme ich das gerne so hin und ja.
Komm, wir reden mal ein bisschen konkreter über Fußball. Du bist Fußballtrainer, das ist doch eine ganz gute Idee vielleicht, oder?
Das ist toll.
Und zwar wollen wir mit dir über ein Thema reden, was uns eigentlich, wir machen diesen Podcast jetzt, ich glaube seit 4 Saisons, davor schon in einem anderen Format, gefühlt seit 2015 oder irgendwie sowas podcasten wir und wir reden immer wieder über das Thema Ballbesitzfußball und dass wir mit der Lupe suchen müssen mittlerweile im deutschen Profifußball, um Teams zu finden, die sich in dieser Kategorie überhaupt noch einsortieren.
Ist das gut oder schlecht?
Das würden wir dich gerne fragen. Unsere Tendenz ist ganz klar.
Lass doch den Walter erstmal sagen.
Also ich sage das für mich. Ich finde das nicht gut. Ich war jetzt gerade im Urlaub, ein bisschen in der Sonne, habe zweite spanische Liga geguckt. Selbst der abstiegsbedrohte Club hat sich getraut, im Mittelfeld mal auf den Ball zu treten, um mal hinten rumzuspielen. Und ich habe mir gedacht, guck mal an. So, also von daher, ich bin ein Freund von Ballbesitz, Fußball. Die Frage ist ja nur, es muss ja einen Grund geben dafür, dass es immer weniger Teams machen.
Ja, aber ich habe doch vorhin darüber geredet, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja, und wenn du natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen willst, dann brauchst du auch den Ball. Also das ist meine feste Überzeugung. Ich bin trotzdem ich habe ja meine eigene Philosophie. Ja, und wir als Verein haben auch eine eigene Identität. Und das ist ja das große Ziel, als Verein eine Identität zu kreieren, zu entwickeln. Ja, und wenn ihr meine Jungs nackt über den Platz laufen lassen würdet, würde jeder erkennen, boah, das ist ein HSV-Spieler. So, und das ist wichtig, glaube ich, dass Vereine ihre eigene Identität unabhängig von jedem Trainer entwickeln. Und ob das jetzt unsere Jugendarbeit ist, die dann hochgeht, Richtung Senioren, also Richtung dann zu uns. Ich finde wichtig, dass ein Verein für was steht. Ja, wir stehen für Werte als Verein. Wir stehen jetzt, wenn es auf Philosophie geht, für Ballbesitz. Wir stehen für Gegenpressing. Vielleicht stehen wir auch für momentan individuelle Fehler. Ja, das kann ja dann auch sein. Das wollen wir ja aber dann vermeiden. Das wollen wir abstellen. Und trotzdem leben wir auch Emotionen, Leidenschaft. Und das versuchen wir zu verkörpern mit Facetten des Fußballs. Also Ballbesitz und Gegenpressing.
Sag mal,
und das,
Blick auf die zweite Liga, was würdest du sagen, wenn du die Kategorie Ballbesitz Mannschaft nimmst, wie viele Mannschaften in der zweiten Liga kannst du in die Kategorie packen?
Ich glaube 3.
Euch?
Ja, jetzt bist du dran.
Jetzt lass mich doch nicht auflaufen, Tim.
Nee, Alex, du.
Warte, lass mir kurz überlegen. Ich habe doch vorhin mir extra nochmal angeguckt, wer den meisten Ballbesitz in der zweiten Liga hatte.
Also in erster und zweiter Liga hat übrigens nur der FC Bayern mehr als ihr. Ja, Paderborn.
Genau, ja. Richtig. Also immer blau ist immer in der Farbe dieses Vereins drin. Dann gibt es noch eine Mannschaft, die hat noch mehr, glaube ich, als Paderborn sogar. Magdeburg.
Ja, stimmt. Ja.
Als Ostbeauftragter. Als Ostbeauftragter des Fußballs müsstest du doch wissen. Ja.
Das ist übrigens auch ein ganz besonderes Modell. Ich weiß nicht, ob wir da mal aufkreuzen sollten, aber das mit dieser Mannschaft so zu zelebrieren, verdient ja auch viel Respekt. Ne?
Aber interessant, was Schüdi gesagt hat. Ne? Wir haben auch nochmal nachgeguckt. Also im deutschen Profifußball gibt es genau eine Mannschaft, die den Ball mehr hat als ihr. Das ist der FC Bayern. Und zwar auch nur ganz knapp. Jetzt gegen Düsseldorf waren es auch, glaube ich, wieder 62% Ballbesitz. Wie siehst denn du generell diesen Trend, dass auch, wir reden jede Woche über den Fußball-Bundesliga-Spieltag und wir reden leider auch immer mal wieder darüber, dass Teams, wenn sie sich das trauen, den Ball haben zu wollen, dass sie dann dafür bestraft werden, auch in schöner Regelmäßigkeit. Das ist doch total schade, oder?
Ja, aber darum musst du es ja trainieren. Du kannst ja nicht auf die Idee kommen, ja, heute haben wir mal ein bisschen mehr den Ball als der Gegner, sondern du musst das Tag für Tag leben. Du musst diese Identität, diese Philosophie, die musst du in den Verein bringen und ausstrahlen. So, wir machen das jeden Tag auf dem Platz. Wenn ich das nicht jeden Tag auf dem Platz machen würde, dann könnten das die Jungs nicht so gut rüberbringen. Wir arbeiten trotzdem, da geht es gar nicht um taktische Formationen, sondern es geht nur um Prinzipien. Dass diese Prinzipien sowohl mit als auch gegen den Ball immer gleich sind. Ja, und ich glaube, das ist entscheidend, dass diese Prinzipien jeden Tag auf dem Trainingsplatz auch gelebt werden und gezeigt werden. Darum können es die Jungs dann letztendlich in gewisse Automatismen dann, was jeder davon redet, können sie es dann auch letztendlich dann auch leben und umsetzen. So, und das ist alles. Du kannst natürlich im Training immer auf zweite Bälle spielen, dann werden die nicht auf Ballbesitz spielen, sondern das ist das, was du unter der Woche machst. Und wir versuchen das zu leben, zu zelebrieren und auf die Jungs zu übertragen. Und das machen die Jungs.
Und das war schon immer deine innere Überzeugung, dass man damit am meisten Erfolg haben kann, weil du bist ja im Grunde genommen dann gegensätzlich zum Trend. Also auch in der Fußball-Bundesliga haben wir ja so viele Teams, die eigentlich nur auf zweite Bälle gehen und schlagen und machen und lang und tun.
Ja, aber ich bin ja immer gegen den Trend. In allem, was ich tue, bin ich gegen den Trend. Von daher, der Trend is your friend ist in dem Fall gar nicht meins.
Okay.
Sondern und ich glaube, darum ist es ja auch so und das spürt man auch, dass keine Zweifel da sind, sondern ich bin von dem überzeugt, was wir tun, weil letztendlich alle großen Mannschaften, die irgendwas gewinnen, spielen auf Ballbesitz. Die haben den Ball, die haben mit dem Ball mehr am Hut, als nur auf zweite Bälle zu gehen. Und trotzdem können die Mannschaften auch überragend verteidigen. Mhm. Ja, und wir sind auch in der Kompaktheit das beste Team der zweiten Liga. Was wir nicht ausschließen können, ist natürlich individuelle Fehler. Das ist halt so. Und Fußball besteht aus Wahrscheinlichkeiten. Und wenn eine Mannschaft, und so ist es in der zweiten Liga, dass der Ball ein Viertel in der Luft ist, ja, dann ist es natürlich auch viel auf Zufall ausgelegt. Wir müssen nur dem Zufall weniger Möglichkeiten gewähren.
Und ich würde jetzt ehrlich gesagt schon sagen, dass es noch Momente gibt, in denen ihr im Pressing zu viele Lücken lasst.
Finde ich gar nicht.
Nee?
Nee, wir sind wirklich auch im Pressing sehr gut. Was heißt Pressing? Es gibt Gegenpressing, es gibt Pressing. Pressing ist, dass wir hohe Balleroberungen haben. Ja, und da haben wir sehr viele. Und letztendlich haben wir gegen Kiel und jetzt auch gegen Düsseldorf haben wir vier Balleroberungen, woraus wir kein Tor letztendlich machen.
Das stimmt, ja.
Und das ist schon auch ein Problem, dass wir da ein bisschen effizienter werden müssen oder können. Hat aber dann auch letztendlich mit der Entscheidungsfindung dann im letzten Moment zu tun. Ja, und wir reden trotzdem über zweite Liga. Ja. Ich habe versucht, meine Jungs dahin zu bekommen. Teilweise machen sie es überragend. Teilweise haben sie schon die Fähigkeiten, bringen auch Fähigkeiten mit. Ja, aber wir arbeiten daran. Und das ist das Einzige, was wir tun können, jeden Tag zu arbeiten. Und dafür brauchst du Bereitschaft der Spieler. Und die Bereitschaft meiner Spieler, die ist unglaublich. Und darum macht es auch so unheimlich viel Spaß. Wir sind im Gegenpressing die beste Mannschaft. Wir erobern am schnellsten die Bälle zurück. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir da draus nicht noch einen Fehler machen und dann letztendlich einen Fehler der Gegner dann bei uns nutzt und zum Torerfolg führt. Aber dann ist es auch so, dass wir durch eine Standard ein Tor kassieren können, so wie jetzt am Wochenende. Trotzdem sind wir gut bei Standards verteidigen.
Ja,
wir
glaube ich, das drittes Gegentor nach 100 Bällen für euch, ne?
Aber wie gesagt, das ist halt so, Fußball ist ein Fehlersport. Und wir versuchen, die Fehler bei uns zu minimieren, beim Gegner zu erhöhen, durch Stress, durch Druck. Ja, und das gelingt uns in vielen Phasen, nicht immer, aber dafür arbeiten wir ja auch jeden Tag, weil wir besser werden wollen, weil wir solche Dinge dann auch abstellen wollen, sonst hätte ich ja auch nichts zu tun. Das ist schön.
Das wollen wir ja auch nicht. Übrigens, da wird dann auch deutlich, dass Zweifel, also wenn du so sehr auf Pressing gehst, wenn du so sehr auf spielerische Lösungen von hinten anfangen gehst, dann darf da ja keine Sekunde ein Zweifel im Kopf sein.
Auch gerade bei den Spielern nicht.
Genau, gerade bei denen. Ja,
ja, aber wenn ich dann nur ein bisschen zweifle, dann zweifeln meine Jungs auch.
Ja.
Weil wenn sie, so wie sie spielen, davon nicht überzeugt wären, dann würden sie es nicht tun.
Ja.
Und sie tun es zu 100%.
Ich glaube, ich werde gerade ein Stück schlauer, weil, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass andere Mannschaften, Darmstadt ist ja ein gutes Gegenbeispiel, dass die jetzt nicht überzeugt sind von dem, was sie da auf dem Platz machen, aber du kannst natürlich im Zweifel mit etwas weniger Überzeugung den hohen, langen Ball einfacher spielen. Ne? Also du musst von so einer Ballbesitzvariante, ne? Wir müssen zum Beispiel über das reden, was ihr da mit Heuer Fernandes macht, da musst du ja komplett überzeugt sein. Ansonsten scheitert das noch viel grandioser, als wenn du vielleicht nicht so sicher bist, aber das Ding erstmal lang schlagen und hinterm zweiten Ball hinterherrennen, das kriegst du auch noch mit ein bisschen Restzweifel hin.
Genau. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht auch einen langen Ball spielen, weil Ferro hat auch am Wochenende 3-4 Bälle auf die 8 gechippt. Ist ja auch ein Mittel.
Ja.
Also das ist Plan A plus oder Plan A 1, Plan A 2. Ja, unsere Arbeit ist natürlich, dass Ferro erkennt, dass die Abwehrspieler erkennen, okay, sie machen jetzt das, wir machen im Umkehrschluss das. Aber ich kann das letztendlich von draußen bei 57.000 hier oder bei 50.000 in Düsseldorf, kann ich Ihnen nicht vorgeben, weil der Gegner hat zu Beginn seine Art und Weise, will er uns hochpressen, will er tief stehen, das sehe ich ja erst, wenn das Spiel läuft. Ja, und dementsprechend müssen meine Jungs dann nach ihren Prinzipien dann, nach unserem Spiel dementsprechend reagieren.
Mhm.
Und das ist die Krux, wenn ich einen Kuchen backe und ich mache den immer nach Rezept, dann wird er immer gleich schmecken. Ja, aber wenn die Jungs wollen, dass er besser schmeckt, dann müssen sie noch mehr variieren, dann müssen sie mehr dazugeben. Und das machen meine Jungs. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf sie.
Also für diejenigen, die schändlicherweise wenig HSV geguckt haben, gerade in den letzten beiden Jahren, muss man vielleicht einmal sagen, also ein Heuer Fernandes spielt mit im Aufbau weit vorm 16er. das eigentlich eine Sache, die du schon immer gut fandest? Weil das hat er ja auch früher schon bei anderen Trainern gemacht. Du hast es jetzt sehr etabliert. Oder ist das eine Sache, die du annimmst? Weil es ist ja immer die Frage, man hat ein klares Bild. Wie viel bringe ich in die Mannschaft und wie viel nehme ich dann auch von dem, was individuell vorhanden ist, mit in meine Philosophie?
Aber ich sage ihm ja nicht, du musst 40 Meter vorm Tor stehen, du musst 30 Meter vorm Tor stehen, sondern ich sage, du bist derjenige, der das und das für seine Jungs machen muss.
Ja.
Er ist eine Rückspieloption und dann entscheidet er selber, wie er das Ganze dann letztendlich macht. Ja. Also in unserer Philosophie hat jeder seinen Rahmen, ja, wie er tätig werden muss, um in unser Konstrukt letztendlich auch zu passen. Aber Ferro ist natürlich sehr, sehr prädestiniert dafür, weil er schon immer so agiert hat, nur vielleicht mit weniger Plan da drin.
Mhm.
Sondern ich lasse ihm die Freiheiten, sage ihm aber auch klar, das und das kannst du in dem Moment besser anpassen, indem du das und das so und so machst, wenn du nur an unsere Prinzipien denkst.
Ich habe noch eine Frage. Mal gucken, ob du die zurückschießt. Das macht euch wahnsinnig schwer pressbar, finde ich. Also ihr habt halt hinten einfach in dieser letzten Kette eine Überzahl mit jemandem, also der würde Benny, und der war Feldspieler oder schreit sich heute noch als einer, würde auf dem Bierdeckel ausspielen. Also mit dieser
Option. Ich bin aber jetzt auch kein nimm mich mal jetzt hier nicht als gutes Beispiel, bitte. Das würde jetzt wirklich falsch rüberkommen.
Ja, ich wollte doch nur den Keeper von
dass Tim, der ein tausendmal besserer Fußballer ist, als ich es jemals werden werde, das ist ja wohl vollkommen
klar. Die Option so zu nutzen, gibt natürlich eine Möglichkeit. Du bist wahnsinnig schwer pressbar, weil du hinten eine Überzahl hast. Wie viele gegnerische Vereine probieren das trotzdem, so grob geschätzt, und wie viele sagen dann gleich, okay, Mittelfeldpressing, sollen sie den Ball da haben?
Man muss aber eins sagen, und zwar, es macht uns schwer pressbar, ja, das stimmt. Trotzdem sind wir ja in letzter Reihe auch oft nur durch unseren Torwart in Überzahl. Manche lassen noch einen Sechser abkippen,
ja.
Manche lassen noch einen Achter abkippen, also dann spielen die teilweise 8-4 oder 6-4. Ja, wir spielen vielleicht Gleichzahl mit meinen Abwehrspielern und Ferro zusammen und Ferro plus Ferro. Oder wir spielen plus eins.
Mhm.
Und trotzdem können sie uns nicht pressen, ja. Weil wir immer wieder in Bewegung sind, weil wir immer wieder rotieren, und trotzdem kassieren wir daraus kein Tor. Weil wir trotzdem immer das Zentrum schließen. Wir haben immer das Zentrum dicht. Da ist immer ein Spieler, der die Position des anderen dann auffüllt und wir eine gewisse Kompaktheit haben.
Ja.
So. Und klar gibt es dann Mannschaften, die sagen, ja, wir spielen dann lieber tiefer, aber dann kommen sie ja irgendwie ins Problem, dass der Gegner dann näher an die Box rankommt, dann durch Flankenbälle dann auch verwundbar zu sein, wenn du in die Box eindringst, vielleicht einen Elfmeter kassierst. Das ist immer die Möglichkeit, aber das muss jeder Trainer dann für sich entscheiden. Mhm. Wir versuchen es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Eigentlich ist es schön, wenn der Gegner hinten reingeht, weil dann sind wir noch näher am Tor. Für uns ist es aber auch gut hinten. Mhm. Ja, im Mittelfeld ist es auch okay, weil dann können wir überspielen. Also wir haben immer die Lösung. Klar geht es dann darum, dass wir das dann auch richtig erkennen und richtig ausspielen. Aber das ist dann eine Situation, da müssen wir die Spieler, und darum trainieren wir das auch immer wieder, noch besser darauf vorbereiten, noch besser in Entscheidungen einbinden, weil letztendlich geht es im Fußball nur um richtige Entscheidungsfindung.
Und hast du noch eine Antwort für mich, ganz konkret? Was würdest du denn sagen? Dreiviertel pressen euch gar nicht so hoch, oder, weil das ist ja oft die erste Frage, hast du vorhin schon gesagt, die für euch zu beantworten ist, wenn das Spiel losgeht, was macht der Gegner?
Aber ich sage ja, wir lieben alles. Mhm. Also wenn sie uns hochpressen, das ist für uns gar kein Stress. Weil wir sagen, wir lieben Stress, wir wollen, dass die uns pressen, wir brauchen Druck, um letztendlich in unsere Abläufe zu kommen. Und wenn sie tief stehen, so, jetzt sind wir nah vorm Tor, jetzt müssen wir natürlich dann präziser sein und noch genauer dann vielleicht dann auch mal den ersten dann nutzen, dass er reinfällt. Alles gut. Wie gesagt, also wir haben auch als Team gar keine Präferenzen, wir thematisieren das auch gar nicht.
Spielt der HSV nächstes Jahr Bundesliga?
Habe ich gesagt, oder?
Jetzt sind wir wieder beim Sprichwort Überzeugung, ne? Ich habe so ein paar Rothosen-Sympathisanten, bei denen geht schon leicht wieder die Nervositätsgeschichte los.
Ist doch immer im April so, oder? Im April denken sie immer, ja, aber normal kannst du die Zeitung von letztes Jahr aufschlagen, im April, die schreiben genau das Gleiche. Von daher, wir schreiben unsere eigene Geschichte, und die geht nach vorne und von daher, es geht nicht immer nur, und das sage ich ja auch schon sehr, sehr häufig, es geht nicht immer um Ergebnisse, sondern es geht um eine Identität eines Vereins und ich glaube, die haben wir ganz klar geschaffen und das ist der größte Erfolg, den wir bis jetzt geschafft haben. Es geht aber immer noch eins weiter und von daher wäre das für uns der nächstgrößte Erfolg.
Einheit im Team, Einheit mit den Fans und dann gibt es diese Personalie Mario Vuškovic. Jetzt hast du, als es das 1-0 gegeben hat, Nachschuss nach erst verschossenem Elfmeter von Laszlo Benes, ihm das Trikot gegeben von Vuškovic. War das deine Idee als Zeichen?
Nein, das ist unsere Idee. Das sind meine Jungs, das ist unser Staff, das ist das ganze Team, aber auch der Verein. Nochmal, wir sind absolut gegen Doping. Das muss man ganz klar immer wieder in den Vordergrund stellen. Aber wenn der Junge zu mir kommt und sagt, Trainer, ich werde nie und ich habe nie irgendeine verbotene Substanz zu mir genommen. Außer vielleicht mal ein Bier getrunken. Ja, und das mir glaubhaft vermittelt, dann besteht für mich kein Zweifel.
Jetzt gab es das Urteil 2 Jahre Sperre, es gibt eine Berufung, das ist wirklich weiterhin auch wahnsinnig kompliziert. Jetzt mal unabhängig von dem, was da passiert, wie geht's denn dem Jungen? Kein Kontakt zur Mannschaft, ne?
Wie soll es einem gehen, der sein Leben eigentlich vorm Trümmerhaufen stehen sieht? Der kann das Schönste, was es für ihn gibt, nicht machen. Es wäre genauso, wie wenn einer seinen Job nicht mehr ausüben könnte und irgendwie in dem Maße dann auch arbeitslos ist und er liebt seinen Job. Das kommt noch dazu, dass du das meiste, was du vielleicht außer der Familie dann auch liebst, nicht machen kannst. Wie soll es einem gehen? Mhm. Also, aber was immer wieder schön zu sehen oder zu hören ist, ist einfach, dass er niemals aufgibt. So, I fight till it's over. So, und das ist immer schön von ihm zu hören, ja, und trotzdem weiß man, wie es in ihm drin aussehen muss, trotzdem kann es keiner nachvollziehen.
Ja, mein Gott, also das grätscht dir dann in so eine Saison, wo du so ein großes Ziel hast, rein, und ich meine, ne, wir haben auch mal über den HSV-Kader gesprochen, du wurdest jetzt auch wieder drauf angesprochen nach dem Spiel, ist jetzt nicht so, dass er im Defensivverbund so brutal ausstaffiert seid, dass ihr da alles kompensieren könnt?
Es ist schon natürlich jetzt ein enormes Ungleichgewicht, ne? Also mit dem, was dann alles zusammenkommt, dass Mario jetzt so lange einfach raus ist. Jetzt gab es die nächste gelb-rote Karte von Montero als Neuzugang. Da hast du schon auf der Pressekonferenz gesagt, vor allen Dingen die erste gelbe Karte darf ihm so nicht passieren, ne?
Ja, aber wir beschweren uns nie. Wir akzeptieren das als Team, weil ja, es wird ja dadurch nicht besser. Mhm. Sondern es geht nur, jetzt wieder Lösungen zu finden. Es geht nur darum, nach vorne zu schauen, weil alles, was war, können wir nicht mehr beeinflussen.
Naja, außer dass man aus Fehlern natürlich lernen kann, ne? Da sind wir wieder beim Kritikpunkt.
Ja, aus Fehlern kann man lernen, ja. Und das müssen ja die Jungs. Ich aus meiner Warte dann natürlich mit der Aufstellung, ja, da kann man dann auch immer variieren, aber ist ja nicht so, dass die anderen Jungs dann unfehlbar sind, die da vielleicht dann auch schon gespielt haben, und von daher muss man dann immer wieder ausprobieren, muss ausklamüstern, was ist die nächste Variante, wenn ein Spieler wieder fehlt, was kann man da noch machen? Das ist das Einzige, wo wir dann unsere Lehren draus ziehen können. Die Jungs müssen selber schauen, dass ihnen das nicht mehr passiert, weil sie wollen letztendlich spielen, sie wollen Geld verdienen, sie wollen erfolgreich sein. Von daher, und trotzdem wollen sie ein Teil dieser Gruppe sein. Ja, und die reguliert sich auch ein Stück weit immer selber. Ja, weil ich das auch so versuche, den Jungs beizubringen, dass sie untereinander das Ganze dann auch regulieren müssen. Und das machen sie auch toll, von daher.
Bevor du beim HSV angefangen hast, warst du eine ganze Weile ohne Job. Ich glaube 1,5 Jahre, ne? Wenn Alex gerade fragt, wie geht's denn dem Mario gerade? Wie ging's denn dir in der Zeit? Wie unruhig wurdest du dann irgendwann?
Ich eigentlich nie. Meine Frau wurde dann eher unruhig. Ja, also ich habe die Zeit wirklich genossen, weil natürlich dann auch mit Corona war sowieso nicht viel möglich zu reisen oder sonst irgendwo hinzugehen. Wir waren zu Hause. Wir haben unseren eigenen Kosmos gehabt mit den Kindern zusammen. Das war schön. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Es war eine intensive Zeit, um Gespräche mit meiner Familie zu führen, mit meiner Frau vor allem dann auch. Und von daher, ich werde nie nervös, weil ich überzeugt bin von dem, was ich tue. Und es ist ja genau das, was ich jetzt auch versuche, auf den Verein zu übertragen. Von daher, ich bin immer so, wie ich bin, entspannt und im Fokus und werde nie unruhig.
Okay. Jetzt bist du seit 2017 der erste HSV-Trainer, bei dem der Vertrag verlängert wurde. Da lachen die Freiburger vielleicht drüber, aber in Hamburg ist es halt durchaus etwas Besonderes. Wie können wir uns Tim Walter vorstellen, wenn so etwas passiert? Ist das für dich kurz abgehakt und weiter geht's oder wird sich da dann zur Feier des Tages mal ein Bier aufgemacht auf die Vertragsverlängerung?
Nein, also ist ja schon was Schönes, muss man ganz ehrlich sagen, ja, dass man sich das auf die Fahne schreiben kann. Trotzdem ist mein Ziel, noch länger hier zu sein. Mein Ziel ist es, noch mehr den Verein zu prägen, noch mehr aus diesem tollen Verein zu machen und ja, noch erfolgreicher zu sein. Und das ist mein Anspruch und das will ich auch so lang wie möglich gerne hier tun, in der wirklich wunderschönen Stadt und mit den tollen Menschen hier, mit dem wunderbaren Verein. Und das ist mein Anspruch. Und ein Jahr, das ist schön, aber da großartig Weinfässer aufzumachen, ich glaube, den Ansatz, den brauchen wir nicht, den haben wir dann Ende Mai.
Ich wollte gerade sagen, ne, da könnte man dann den Anlass nutzen, wenn es so weit kommt.
Da könnte man mehr als Weinfässer aufmachen.
Wir haben es gehört, Tim Walter würde gerne noch viele, viele Sonnentage in Hamburg erleben. Ich gucke raus.
Auch Regentage.
Ja, stimmt, gut, okay.
Ja, also wie gesagt, man ist ja nur so, wie man dann das Wetter auch für sich in Anspruch nimmt und wie man es für sich dann auch zieht.
Wir schauen am Ende der Saison, ob Sonnenschein oder doch eine Wolke drüber ist.
Hier scheint mehr die Sonne, als ihr alle glaubt.
Und drücken die Daumen. Tim, vielen Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast für uns.
Sehr, sehr gerne. War sehr nett mit euch zwei.
Danke.
Vielen Dank.
Ich halte fest, Ballbesitz ist schon eine gute Erfindung.
Ja. Oder? Aber es garantiert dir keinen Erfolg. Das ist das Ärgerliche im Fußball.
Ja, sonst wär die Erfindung schon zu leicht. Danke, Tim Walter. Haben wir denn noch was auf der Kappe? Übrigens, als wir das letzte Mal hier waren, haben wir danach mein Auto geputzt. Das ist natürlich seitdem nicht noch einmal passiert, aber es hält sich noch ganz okay.
Diesmal musst du das aber ohne mich machen, im Zweifel. Naja, also du hast ja vorhin so ein bisschen im Scherz gesagt, dass natürlich dann auch noch, während wir noch so halb zumindest im Podcast-Urlaub waren, noch so eine Transfersperre für den 1. FC Köln um die Ecke kommt.
Stimmt, ich wollte nicht über das Spiel reden. Darüber müssen wir mal reden, aber die sind jetzt, glaube ich, in Berufung gegangen, ne?
Genau, die gehen vor das KAS, glaube ich, ne? den obersten Sportgerichtshof. Es geht um einen angeblich zum Vertragsbruch angestifteten slowenischen Nachwuchsstürmer, der auch richtig genetzt hat für die Kölner jetzt schon in dieser Saison. Und da hat der Verein, der das Gefühl hat, dem steht da eine deutliche Ablöse zu, hat geklagt und hat jetzt erstmal Recht bekommen und für die kommenden zwei Transferperioden, das wäre also die Sommer- und die Wintertransferperiode, besteht jetzt erstmal aktuell eine Transfersperre für den 1. FC Köln, von der FIFA verhängt.
Ja, ich finde krass, wie viel dann da dranhängt. Also nimm jetzt zum Beispiel einen Kingsley Schindler, der wohl den Verein verlassen sollte. Wenn du aber jetzt als Verein weißt, neue Leute können wir nicht holen, dann musst du auch mit solchen Leuten wieder ganz anders umgehen. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Frankie Lussem ist unser Köln-Mann, ne?
Absolut, ja.
Wollen wir den Montag anrufen?
Das können wir machen.
Ich glaube, dieses Thema ist groß und komplex.
Wir können das jetzt natürlich mal behaupten, wir müssen gucken, ob er Zeit hat. Der hat ja auch noch einen richtigen Job.
Ah, stimmt. Ne? Die warten gar nicht alle darauf, dass sie montags von uns angerufen werden.
Also
das
sehr
sollten
komplex.
Wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ob jetzt mit Frankie oder zu zweit, intensiver besprechen.
Ja, das ist sehr, sehr komplex. Und in der nächsten Folge, da hört ihr dann auch, so viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten, Rudi Völler.
Ja.
Der Sportdirektor des DFB wird dann hier bei uns bei Kicker Meets the Zone zu Gast sein.
Denn während in Köln Entscheidendes passiert ist, war Benny, und das ist so oft in seinem Leben der Fall, wenige Kilometer weg und hat sich in Leverkusen mit Rudi Völler getroffen. Das Gute ist, aber alles, was ich gehört habe, da ist auch sehr, sehr viel Gehaltvolles rausgekommen.
Das gibt's dann kommende Woche Montag. Kicker meets the Zone verabschiedet sich für diese Woche.
Ja, denn weiterhin gilt das Motto knapp daneben statt nur vorbei. Ciao, bis nächste Woche.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.